Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des LernOS On Air Podcasts. Ich habe mich gerade dran gemacht, den LernOS Barcamp Leitfaden zu überarbeiten und in dem Zuge mache ich eine Reihe von Interviews mit Menschen, die schon lange Barcamps machen, um da mal die Erfahrungen einzusammeln. Und wir haben uns heute hier getroffen in Berlin in der Meta-Ebene und ich begrüße erstmal die Anne, den Andreas und die Clara. Grüßt euch.
Hallo.
Genau, damit die Leute euch kennen, ihr wart ja, glaube ich, alle noch nicht im LernOS On Air Podcast. Vielleicht als kleine Aufwärmübung so ein paar Sätze, etwas ausführlicher als Barcamp typisch. Ne? Wer seid ihr? Was
mehr
macht ihr?
Mehr als drei Hashtags.
Mehr als drei Hashtags, genau. Okay. Vielleicht könnten es zwei, drei Sätze sein. Was macht ihr so im normalen Leben, wenn ihr gerade keine Barcamps macht? Und später dann kommen wir konkret auf die Barcamp-Erfahrungen. Machen wir mal reihum von mir aus, da ist die Clara vor.
Okay, ja, also ich bin in meinem anderen Leben als Wissensmanagerin tätig tatsächlich in der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung und bin da aber auch sehr viel in so Schnittstellenrollen, was auch wiederum sehr typisch ist für das Thema Wissensmanagement. Also habe mich da so ein bisschen mit reingesneakt in die interne Kommunikation, in die Personalentwicklung und auch tatsächlich immer sehr viel mit dem IT-Bereich zu tun. Also die digitale Zusammenarbeit war schon was ich sozusagen mit eingeführt habe bei uns. Und das macht mir auch viel Freude, gerade diese verschiedenen Themen so zu haben. Es wäre mir, glaube ich, auch sonst ein bisschen zu langweilig, aber wie ihr wisst, also die heute hier sind, wissen es auf jeden Fall, ist beim Wissensmanagement, sind da sehr viele Themen immer schnell beieinander. Ne?
Ja. Genau. Sehr gut. Gehen wir einen Stab weiter an Andreas.
Ja, ich bin über Dokumentenmanagement-Archiv, das ist schon lange her, zum Wissensmanagement gekommen. Da geht es eher um Wissenstransfer von Mensch zu Mensch. Das hat mich sehr begeistert. In dem Zuge bin ich zur Gesellschaft für Wissensmanagement gekommen. War da auch schon lange im Vorstand, also drei Perioden, das heißt 6 Jahre. Habe dann angefangen als Geschäftsführer, jetzt seit 1,5 Jahren. Und außerdem bin ich nebenbei auch noch selbstständig, auch im Bereich Wissens- und Dokumentenmanagement.
Okay. Und die Anne macht den Abschluss.
Genau. Anne Holz mein Name. Ich kam aus dem Wissensmanagement eigentlich durch eine große weltweit agierende Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft. Und dort habe ich eben auf sehr internationaler Ebene, damals auch noch in Hongkong arbeitend, eben mit dem Wissensmanagement oder Knowledge Management zu tun gehabt und vor allen Dingen dort Knowledge Management Systeme betreibt, also vor allen Dingen auch Intranets und ganz stark dann, wie man Systeme zum Community Management und Communities of Practice benutzen kann. Und jetzt in Deutschland, in Berlin bin ich aber dann eher in die IT-Richtung gegangen und arbeite jetzt im Gesundheitswesen und dort im Projektmanagement IT Healthcare. Genau, und überall hat man natürlich mit Wissen zu tun, ob jetzt im Projektmanagement, in der IT oder eben auch außerhalb. Das ist kommt das immer alles mit vor und auch, dass man, ob es jetzt Key-User genannt wird oder Communities of Practice oder solche Sachen, das ist eigentlich alles, hat immer mit Wissensmanagement zu tun und da bringe ich mich auch immer noch weiter mit ein, auch wenn der Titel jetzt nicht direkt der ist.
Ja, genau. So, jetzt gehen wir mal so ein bisschen aufs Knowledge Camp. Ihr habt alle den Bezug zum Knowledge Camp. Ich werde in die Shownotes auch nochmal verlinken, so von der Anfangszeit, da ist ja schon einiges dokumentiert. Ne? 2009 hat man das gegründet, da war ich mit Karl-Heinz Pape aktiv, so ein bisschen als so eine Guerilla-Aktion, habe das bis 2012 gemacht. Da war, glaube ich, könnt ihr gleich dann sagen, wer als erstes dann mit eingestiegen ist. Meines Wissens nach gab es 2013 kein Knowledge Camp und ab 2014 ging es wieder los. Jetzt würde ich euch mal fragen, ne, wann ihr überhaupt das allererste Mal auf dem Barcamp wart, wann das erste Mal auf dem Knowledge Camp wart und wie es euch dann sozusagen in die Orga reingezogen hat. Und ich vermute, wenn man chronologisch vorgehen würde, Andreas der sein, der da als erstes mit dabei war. Also kannst du mal den Reigen starten, Andreas.
Ja, ich glaube, ja, ich war gleich nach dir dabei, aber da warst du noch in der Orga. Ich war einfach nur Teilnehmender. Ich fand es damals super spannend, das erste Camp. Das war das erste Barcamp auch tatsächlich, das Knowledge Camp. Und ich fand das Format so spannend, das hat mich fasziniert, dass ich dann auch speziell beim Knowledge Camp dabei geblieben bin und bin dann jedes weitere Knowledge Camp dabei gewesen. Und da gab es tatsächlich so einen Hiatus, das war nämlich 2011, war es in Potsdam und danach war es dann, da war ich dann, glaube ich, nicht dabei, weil das auch kein richtiges mehr, doch, da war es auch noch, 2012 war ich noch dabei, genau. Und 2014 hab ich es dann gemeinsam, damals war der Rainer Bartel aus München, der hatte das übernommen, der hat auch ein bisschen Erfahrung mit dem ISA-Camp in München und das ist einfach so ein sehr netter, ich sag mal, Kumpeltyp im besten Sinne. Den hatte ich gefragt, ob ich da unterstützen kann in der Orga und dann bin ich eigentlich gleich mit in die Orga und ja, und dann gab es so eine Übergangszeit, wo er dann das organisiert hat und dann habe ich quasi die so Hauptverantwortung übernommen. Das erste Mal 2017. Und da war es tatsächlich so, da stand ich allein auf der Bühne. Dann gab es noch einen weiteren im Orga-Team, der wollte aber partout irgendwie nicht sichtbar sein, was so ein bisschen eigentlich gegen den Gedanken spricht vom Bottom-up beim Barcamp. Aber ja, seitdem bin ich dabei.
Ja. Okay, und dann meiner Wahrnehmung nach vermute ich, dass die Clara vor der Anna oder Anna vor der Clara, dachte ich.
Nee, ich war schon vorher da.
Du warst vorher da, okay.
Ja, genau. Also ich musste überlegen, wann ich tatsächlich im Orga-Bereich mit eingestiegen bin. Da müsste mir Andreas, glaube ich, helfen. Aber ich weiß, dass ich im 2015 angefangen habe bei der DKHS und entweder schon, ich glaube, da bin ich 2016 das erste Mal beim Knowledge Camp dabei gewesen. Und danach, also ich muss sagen, ich rutsche ganz gern mal in so Orga-Rollen rein, insofern... Kaum bin ich auf irgendeinem Event, habe ich auch ganz gern schon mal irgendwas in der Hand, was ich irgendwo noch hinbringe oder aufräume oder genau. Insofern glaube ich, ging das dann relativ zeitnah, dass ich in die Orga, also ins Orga-Team mitgekommen bin danach. Also nicht 2016 natürlich direkt, aber weißt du es noch?
Doch, ich weiß es. Ach, ich hab mich gerade was Falsches erzählt. Es war 2016, wo ich das übernommen hatte in Berlin.
Genau, weil da standest du nämlich allein auf der Bühne.
Da stand ich allein auf der Bühne. Das war in der entkernten Gebäude, also kurz vor der Entkernung.
Am Alex, oder?
Am Alex, genau. Im Berliner Verlag. Und da hatten wir riesige Räume und genau, und das war so ein Riesenplenum und wir waren 100 Leute, die da geballt in Kinobestuhlung saßen vor mir und ich hatte mir gerade so das 1x1 vom Barcamp, die Prinzipien und so gerade zu Gemüte geführt und habe das mehr oder weniger so Bullet-Point-artig referiert, genau, und da warst du dabei, genau, das war...
Ja, und da war Gabriele auch am Einlass, ja. Deswegen, also das war für mich da auch so total, weil ich hatte mich gerade so ins Wissensmanagement reingearbeitet und Gabriele war für mich da so ein Mensch, von der hatte ich quasi Sachen gelesen, wie man Wissensmanagement.
Und auf einmal trifft man auf Augenhöhe.
Ja, und plötzlich steht die da so, genau, so am Einlass und man ist so gleich auf du und du. Ja. Das hat mich irgendwie sehr fasziniert. Genau, also gerade dieser Barcamp-Ansatz dann, und das war auch dann auch mein erstes Barcamp, weil du die Frage ja auch so noch voll mit reingestellt hast. Und
das war ich ja nach München, ne? Nachdem wir quasi dann so nach Berlin umgezogen
sind. Nee, 2018
war Augen.
Ja, genau.
Das Augenhöhe-Camp die gemeinsame Veranstaltung Augenhöhe-Camp in München?
Bei die war 2018, genau. Ja. Die war quasi dann schon Berliner, zwei Jahre danach. Genau.
Okay. Ah, danach, okay. Ja.
Und warum gab es die Pause, wenn ich eine Rückfrage stellen darf, aus Neugier? Wisst ihr das noch?
Naja, es gab, weiß nicht, wie groß man das hier austreten wollen, so ein bisschen Querelen mit einigen Führungspersonal, sehr sozusagen der Vorstand in die Organisation eines Barcamps hineinreden kann, was dann dazu geführt hat, glaube ich, dass Karl-Heinz und ich uns mehr fokussiert haben auf das Corporate Learning Camp. Und dann, da gab es auch gar nicht so eine richtig gute Übergabe oder sowas. Ne? Und ich glaube, mit den Erfahrungen vom ISA-Camp mit Rainer und auch Dirk Liesch habe ich in Erinnerung, gab es dann irgendwie in 2014 Neuauflage in Hagen, wenn mich nicht alles täuscht. Aber da weißt du vielleicht mehr, Andreas.
Nee, das war so, wir wollten es nicht sterben lassen. Und als ich es übernommen hatte, habe ich mich auch gleich an dich gewandt, im besten Sinne des Wissenstransfers, um dann quasi dein Know-how wieder reinzuholen. Die Querelen, da kann ich nur so viel zu sagen, es ist halt ein Bottom-up-Prinzip, ne? Ein Format, was man von unten sozusagen, eine Graswurzelgeschichte. Und früher war das einfach klassisch, die GFM ist entstanden als ein Professorenclub. Und da gab es immer auch ein bisschen den Ansatz sozusagen, wir müssen sozusagen von oben überlegen, wie wir das Ganze strukturieren, natürlich im besten Sinne der Mitglieder. Und dass da so Friktionen gibt, ich habe es auch noch erlebt. Ich bin tatsächlich deswegen auch in Vorstand damals gegangen, also in 2018, weil es dann immer so kleine Interventionen halt von den Vorständen gab. Ne?
Ja. Das dann mal oft den Fall, wenn Bottom-up-Sachen groß und bekannt und erfolgreich werden, dass dann auch Top-Down-Interventionen irgendwie versucht wird zu tun. Ne? Also ist, glaube ich, ganz normal.
Ja, nee, ich finde es einfach spannend. Ne? Also ja. Ich finde es auch spannend, dass die Idee, also das ist ja logisch, dass es da zu einer Schreibung kommt. Ne? Das ist ja quasi in der Struktur oder im System angelegt, dass wenn so ein Verein, der sich mit bestimmten Charakteren und so weiter gegründet hat und da ist genau so eine Bewegung und so ein Event dann da, dass das dann irgendwie mal auch Schwierigkeiten irgendwie zu kämpfen hat. Ich finde es einfach spannend, auch als in der Geschichte. Also,
ja. Ja, sehr gut. Anne.
Genau, ich bin 2019 dazugekommen und das war auch das allererste Mal, dass ich überhaupt auf einem Barcamp war oder überhaupt davon gehört habe, was es überhaupt ist. Weil also von Asien kommt oder von Hongkong kommt, da hatten wir so etwas nicht, also dieses Format der Veranstaltung. Und ich fand das aber einfach nur überwältigend. Ich glaube, das waren 150 Leute dort. Das war auch schon im Fritz-Forum, oder was ist schon, das ist im Fritz-Forum gewesen. Und ja, einfach aus dem ganzen deutschsprachigen Raum, also eben auch Schweiz und Österreich und so, dass es so viele Leute gibt, die sich mit diesem Thema beschäftigen, das hat mir Hoffnung gegeben, weil ich gerade dann 2018 zurückgekommen war nach Deutschland und tatsächlich in meinem Bereich doch recht Schwierigkeiten hatte, mit Knowledge Management oder einem Wissensmanager eine Stelle zu finden, die adäquat war und nicht nur einfach eine Aushilfsstelle oder Studentenstelle oder sowas. Also das war, genau, also hat mich einfach wieder positiv gestimmt 2019. Naja, dann kamen ja die Corona-Jahre und 2022 bin ich dann eingestiegen in die Organisation und hauptsächlich für Technik und seitdem dann eben jedes Jahr.
Und du sagst, in Asien gibt es das nicht, muss ich nochmal recherchieren, aber ich erzähle immer, das größte Barcamp, was es bisher gab, war Kuala Lumpur mit 5600 Teilnehmern. Aber
okay,
ich gebe
ja,
dir recht,
man
hört, also man hört eher die Geschichte, wie es von US quasi nach Europa geschwappt ist und in Asien hört man zumindest etwas weniger als Format.
Also in Asien gibt es viele Veranstaltungen zum Business Management, also das ist, aber die sind doch schon immer noch in einer formaleren Struktur. Da gibt es natürlich auch Workshops und sowas alles, aber nichtsdestotrotz ist es dort auch von den Firmen her, muss man allerdings auch sagen, einfach strikter, dass wenn man irgendwo hinfliegt zu einer Konferenz oder so, muss man da schon nachweisen, dass man, was da gesprochen wird, wer da ist und das muss man dann schon argumentieren und wie wir ja wissen, beim Barcamp ist das da ja noch nicht festgelegt und daher ist das dann genau, in Asien da, zumindest in Hongkong, kannte ich das Format einfach noch nicht.
Jetzt kommen wir mal, so ein bisschen ist ja die Idee, die Erfahrungen durchzugehen. Ich würde mal in der Vorbereitung starten und vielleicht erstmal auf so Team und Rollen eingehen. Also ihr könnt gleich auch nochmal dazu sagen, wie groß das Knowledge Camp so ist im Schnitt. Ja, wenn man, sagen wir mal, mit ein paar hundert Leuten irgendwie eine Veranstaltung organisiert, das schüttelt man nicht Freitagnachmittag aus dem Ärmel. Das heißt, da braucht es schon irgendwie Organisationsstruktur. Nur vielleicht erzählt er mal so ein bisschen drüber, wie viele Menschen hinter so einer GKC-Orga stecken und was da so die wichtigsten Rollen sind, wie man sich da die Arbeit aufteilt.
Also ich fange mal wieder vom Urschleim an, also den Urschleim sozusagen nach dir. Ne?
Das heißt, ich bin da drin schon versunken sozusagen. Sehr schön.
Ja, und wir haben natürlich nach euch, nach dir und Karl-Heinz Pape, hatten wir quasi wieder klein angefangen in 2014, hatten zwar die Marke und auch die Teilnehmenden und die Kontakte hatten wir noch, aber es war ein Hiatus, was auch nicht ohne ist, ne? Wenn man so ein Themenbarcamp hat wie das Knowledge Camp, dann erwarten natürlich auch Interessierte. Es ist ja nicht nur eine Mitgliederveranstaltung, die GFWM, die Gesellschaft für Wissensmanagement, betreibt es, sondern es sind ja auch viele Interessierte, die kommen und da muss man natürlich auch ein Anlaufpunkt sein. Dadurch waren wir sehr klein, haben mit 64 wieder angefangen, mit 64 Teilnehmenden in 2014 und haben uns dann so langsam hochgehangelt und haben jetzt im letzten und auch im vorletzten Jahr ziemlich gleiche Zahl gehabt, so um die 150 vor Ort, was sehr viel ist, auf anderthalb Tage verteilt, aber so im Gros auch geschafft, dass am ersten und am zweiten Tag ungefähr gleich viele Leute da ist, was meistens beim Barcamp auch nicht immer der Fall ist. Und dann nochmal so zwischen 30 bis 100 Teilnehmende online dabei. Tatsächlich weniger als wir dachten. Ursprünglich dachten wir, dass wir online kriegen wir ganz, ganz viele dazu. Aber die Leute wollten, das war auch spezifisch nach Corona, wollten natürlich auch sich wieder treffen, ne?
Und jetzt, ich hatte mal extra recherchiert, das FU-Camp von Tim O'Reilly 2003 hatte 200 Personen. Mein Gefühl ist auch so ein bisschen, dass es so eine so eine Bandbreite irgendwas zwischen 100 und 200, für das so ein Barcamp eigentlich ideal ist. Also Tausende macht sicher keinen Sinn. Irgendwie nur 20 Leute macht wahrscheinlich keinen Sinn. Ne? Würdet ihr das unterstützen? Oder habt ihr eine Zielmarke, wo ihr sagt, das wollen wir auf jeden Fall? Oder ist es eher so ein, wer kommt, sind die Richtigen, und man peilt eigentlich gar kein bestimmtes Ziel an?
Ich glaube, das würden wir wahrscheinlich unterschiedlich beantworten. Das hängt ja auch immer ein bisschen damit zusammen, wie viel man finanzieren muss. Ne? Also wenn man schon Räume...
Über die Tickets.
Genau, wenn man irgendwie eine Struktur hat, die man finanzieren muss, dann hat man natürlich schon eine andere Erwartungshaltung, was die Teilnehmenden angeht. Ich glaube, dass man mit 20 Personen, also da gibt es bei uns in der Organisation immer diesen Spruch, die da sind, sind die Richtigen. Also am Ende sind 20 Interessierte, die sich austauschen. Da kann man, glaube ich, sehr viel mitnehmen. Aber natürlich ist es, wenn man so 2 Tage plant und verschiedene Sessions hat, also die parallel laufen sollen, auch so, dann will man natürlich schon eine etwas größere Teilnehmendenzahl. Und ich würde dir aber auch total recht geben, dass dann so mit 200 Personen irgendwo auch so eine magische Grenze ist, wo es dann nochmal ein ganz anderes, also ich glaube, dann kriegt das Event einfach einen anderen Charakter. Ne? Genau, also ich glaube, ich kann da schon so mitgehen.
Ja, ich habe schon auch noch andere Erfahrungen gemacht, so, aber für mich ist auch so eine magische Grenze irgendwo in dem 200er Bereich. Das war bei Barcamps mit 280 Leuten. Das hat zum Teil funktioniert, zum Teil nicht, wenn die Räume zu klein waren. Mhm, ja. Aber ansonsten schon. Es hat dann auch einen anderen Charakter. Es ist mehr so eine Networking-Veranstaltung und weniger so eine fachliche Veranstaltung, weil man dann so ein Überangebot, was man ja eh immer auch hat, ne, an Sessions, die ja in einem Themenbarcamp auch immer sich ums große Ganze, sozusagen um das eine Thema drehen. Ich habe aber auch Barcamps, jetzt offene Barcamps, Stadtbarcamps erlebt, die so 500 Teilnehmende hatten. Und da war das wirklich auch schon schwierig. Aber das ist auch wiederum infrastrukturell schon mal schwierig. Und das führt dann insgesamt dazu, dass die Leute das Gefühl haben, man kennt sich halt nicht.
Nee,
also
genau.
Es ist dieser Charakter, dass man die Leute nicht kennt, weil es sehr niedrigschwellig hier anfängt. Jeder kann eine Session anbieten, muss nicht. Gibt es da unterschiedliche Schulen? Die einen sagen, man muss dann die ganz massiv dazu drängen, die anderen sagen eher so ein bisschen ermutigen, aber du musst auch nicht beim ersten Mal unbedingt eine Session machen oder am zweiten Tag, meistens bei den zweitägigen Camps bietet sich das an. Und das ist, glaube ich, verloren, wenn man zu viel hat. Also das Größte soll angeblich hier in Deutschland auch mal in Hamburg gewesen sein, so mit 700 Teilnehmenden. Mhm. Und da war ich auch mal da in den gleichen Räumen und habe gedacht, da waren vielleicht so 200, 300 Leute. Da war es auch schon eng. Also wenn ich mir vorstelle, das ist so das 2,5-fache.
Ja, eng ist das eine. Und ich finde auch, der Aufwand in der Orga skaliert nicht linear mit, sondern das fängt dann irgendwann an, dass die Kaffeeausgabestellen nicht mehr reichen, dass die Garderobe nicht mehr reicht, dass der Einlass verstopft ist und so weiter. Ne? Also da hat man dann auch, finde ich auch so, bei irgendwas über 200, fühlt sich das deutlich aufwendiger an, als wenn man so ein Barcamp mit 150 hat.
Ja, aber heißt es dann nicht auch, dass man extrem viele parallele Sessions hat, oder?
Weil sonst
kann man das ja nicht. Und also sprich, dann ist es noch schwerer. Also ich meine, wir kriegen das ja schon zwischen 150 und 200, denke ich auch, ist so eine Art Sweet Spot, dass man dann eben parallele Sessions hat, 4 bis 5, und dann kann man sich dann noch aussuchen, welche man haben möchte, und verpasst im Sinne von nichts. Aber nichtsdestotrotz gibt es da auch, ich würde gerne zu dem und zu dem gehen, aber es ist in der parallelen Zeitslot und dann kann ich da nicht hingehen. Also das passiert natürlich auch immer noch, aber trotzdem hat man noch eine Auswahl. Und eben organisationsmäßig ist es einfach handelbar. Und vor allen Dingen muss man auch den Aspekt da noch sehen, wenn es solche großen sind, dann sind es wahrscheinlich aber auch reine Offline-Barcamps und nicht auch noch Hybrid. Also,
ja, da kommen wir später nochmal drauf. Ja, hybrides Format. Ja. Jetzt haben wir die Rollen ein bisschen geshortcutet. Also vielleicht sprechen wir da auch nochmal drüber. Mhm. Man könnte jetzt irgendwie sagen, ein Barcamp ist eine Art von Projekt, so wie jede Veranstaltung. Das heißt, es gibt wahrscheinlich so eine Art Projektleitung, und trotzdem wird man drunter sich so ein bisschen funktional aufteilen, ne? Sei das jetzt, jemand kümmert sich um Moderation oder um Programm oder um Catering, um Logistik. Wie ist das bei euch, sagen wir mal, heute, aber vielleicht auch im Wandel der Zeit? Ist ja manchmal auch so, dass man das unterschiedlich organisiert, oder indem man dazu lernt, irgendwie andere Rollen dazukommen, Rollen wegfallen.
Vielleicht macht es doch mal Sinn, von vorne nochmal, weil umgekehrt ist es schwierig, von hinten das aufzuziehen.
Ja, gerne.
Also wo ich dazu gekommen bin, waren wir sehr, sehr klein. Da waren wir so, also ich habe erzählt, es gab auch ein Jahr, wo ich dann nur mit jemand anderem zusammen war, auch davor waren es so 4, 5 Leute. Und da ist es so, du guckst eher, was ist alles zu tun? Das teilst du natürlich auf in Aufgabenbereiche, Aufgabenpakete kann man das auch nennen. Und die gilt es irgendwie umzusetzen. Und da musst du einfach gucken, wie verteilst du das sozusagen. Also gesetzt den Fall und das ist für mich auch immer noch eine Frage, kommerziell und nicht kommerziell. Also wo hört auch irgendein der Barcamp-Charakter auf?
Mit kommerziell meinst du jetzt, kostet Eintritt?
Nicht,
oder ist,
nicht die Veranstalter, wenn es jetzt intern ist, sondern ja. Sozusagen, wenn es da kein extrinsisches Moment gibt, wir setzen da hier Leute rein und die werden alle bezahlt und es ist ein Riesenteam und für jede kleine Not gibt es sozusagen jemanden, der das macht, sondern du musst in der Regel in offenen Themencamps, genauso wie jetzt beim Knowledge Camp, auch wenn da ein Verein dahinter steht, du musst es halt in Regel in einem ehrenamtlichen Team irgendwie organisieren. Meistens so interessiert ist es häufig der Kontext. Und da ist es dann einfach so, dass du gucken musst, wie matcht das sozusagen. Jemand, der nur wenig beitragen kann, einfach ressourcenmäßig, musst du auch gucken. Also guckst du eher von den Aufgaben als von den Rollen. Aber wenn du natürlich, und das ist jetzt sozusagen heute so, beim Knowledge Camp, da sind wir, ich glaube, jetzt sind wir gerade 10, aber wir waren in der Höchstzeit auch mal 13, 14 Leute. Mhm. Und da musst du nicht nur bei den Aufgaben gucken, sondern du musst auch irgendwie ein bisschen so nicht nur fragen, wer will eine Aufgabe benehmen, sondern wer ist verantwortlich für einen bestimmten Bereich. Und dann kommst du in die Rollenverteilung ganz stark, ganz klar.
Ja.
Genau, daran anknüpfen, dass es ist so, dass wir es jetzt wirklich auch klarer strukturiert haben. Das war auch, sagen wir mal, eine Journey. Aber wir haben es eben ganz klar, es gibt eine Projektleitung. Bei uns bestehen aus 2 Personen. Und dann eben gibt es die verschiedenen Bereiche, so. Also eine zum Beispiel Kommunikation, alles was mit dem Ticketing auch und Kommunikation auf der Webseite, LinkedIn etc. Zu tun hat. Dann haben wir einen Bereich, der eben alles mit Finanzen und Sponsoring, weil eben meistens, klar, man muss ja eben auch Sponsoren einwerben, damit man eben das aufsetzen kann. Meistens ist es nicht so, dass es eben, wir sind ein Verein, wir könnten es jetzt nicht aus der Vereinskasse bezahlen, sondern brauchen dafür extra Sponsoren neben den Einnahmen von dem Ticketing, dass wir das finanzieren können. Dann haben wir eben den Bereich, alles was mit der Lokation zu tun hat. Dann haben wir einen neuen Bereich gewisserweise aufgesetzt, wegen der Hybridität, die Online-Betreuung. Und dann haben wir noch den letzten Bereich, ist wirklich so vor Ort am Tag, wie ist so der Tagesablauf. Also das sind so Übersicht von den verschiedenen Buckets und Rollen. Wir haben es auch wirklich in einem Planner drin, also wirklich die Bereiche, die abgedeckt werden sollten und die eben von Personen dann eben auch in Eigenverantwortung übernommen werden können.
Und so wie es klingt jetzt auch, manche Rollen, die schon sehr früh anfangen, was weiß ich, halbes Jahr vorher irgendwie Location planen versus andere Ende des Spektrums ist, wer die Moderation macht, kommt vielleicht relativ spät dann erst dazu, sich mit Moderation zu beschäftigen, je nachdem wie viel Zeit Leute haben und einbringen können.
Genau, also wie ist unser Spruch immer so, nach dem Camp ist vor dem Camp, ne? Also es ist im Grunde genommen, fängt auch das Ganze, ich meine, ab 22 würde ich sagen, oder ab 23 sind wir auch immer so ein Kernteam mittlerweile, das dann auch immer da bleibt. Das macht das natürlich noch viel besser und einfacher, weil wir dann einfach auch voneinander wissen, wie der andere tickt und arbeitet. Und das ist so, dass wir da eben diese verschiedenen Bereiche bereits aufgeteilt haben. Am Anfang muss natürlich Kommunikation, also das ist so Logo, Motto, so das sind immer die ersten Sachen, ne? Dass man das festlegt. Und
jetzt hast du gesagt, nach dem Camp ist vor dem Camp? Nee, umgekehrt. Nee, doch, nach dem Camp ist vor dem Camp. Genau. Wird jetzt nicht gleich nach dem Camp direkt anfangen, ne? Man muss erstmal durchschnaufen, irgendwie Retro machen, wieder Energie tanken. Was denn so der früheste Planungsschritt? Also ab wann, was ich jetzt im Herbst ist wieder Knowledge Camp, ab wann denkt man das erste Mal drüber nach, wann das nächste ist?
Ja, das ist tatsächlich ein Problem, weil man mit den ehrenamtlichen Ressourcen ja umgehen muss und man in diesem engen Feld des Orga-Camps muss man all diese, auch diese Meta-Ebene sozusagen mitdenken, ne? Und da hat man häufig dann auch, fehlt so ein bisschen die Zeit, dadurch wird alles prokrastiniert, man nimmt sich vor, was sehr wichtig ist für Seriencamps sozusagen, also die regelmäßig stattfinden einmal im Jahr, dass man eigentlich schon irgendwie sagen kann, nächstes Jahr findet es da statt. Und häufig kann man das schon nicht irgendwie organisieren, vorher rechtzeitig, dass man vielleicht weiß, in welche Richtung es geht. Es kann aber auch irgendwie eine ganz andere Sache sein, wo wir auf jeden Fall, was du gesagt hast auch schon, ist Retro, ist immer ganz wichtig. Und da ist es meistens auch schon so, ne? Also es sind alles Ehrenamtler, die dann so freudig erschöpft sind, wenn das Camp vorbei ist. Und die dann wieder zusammenzubringen, die Truppe. Und zwar wirklich dann jeden Einzelnen, weil in dem Fall ist dann wirklich jeder, egal welche Aufgabe, er hat wichtig in so einem Lessons Learned, was wir jedes Jahr machen. Und das zieht sich dann manchmal hin. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man eigentlich das so schnell wie möglich macht. Andererseits kann man es nicht lehrbuchartig machen. Und dann ist es wichtig, und da ergibt sich dann schon wieder ein bisschen Programmatik fürs nächste Mal, also was die Organisation angeht auf jeden Fall.
Aber wann treffen wir uns normalerweise das erste Mal wieder? Wann ist unser erster Orga-Call? Der ist ja schon im Frühjahr.
Genau. Also schon im Frühjahr. Also eigentlich ist es so, dass man sagt, okay, wir haben es ja immer im Oktober für uns und dann eben gut Dezember und Januar. Das ist ja dann immer diese Zeit, wo sowieso immer alles andere dazwischen kommt mit Weihnachten und so weiter. Und deswegen so Januar, Februar, März so. Mhm. Da fangen wir dann wieder an, dann auch für das also im neuen Jahr, für das Jahr dann also
Daumen
regelmäßig.
Gepeilt, halbes bis dreiviertel Jahr vorher, könnte man sagen.
Ja. Genau,
vielleicht
auf jeden Fall.
Vielleicht ein bisschen mit Überlegungen, wann, was ist die nächste Location, die vielleicht schon mal buchen.
Genau, und dann so haben wir es jetzt angefangen, alle 4 Wochen und jetzt so in dem im Sommer fängt man dann die Frequenz einfach höher, dass man dann sich alle 2 Wochen trifft und dann, wenn es wirklich zum Knowledge Camp hingeht, dann jede Woche. Ne?
Also mit Checkliste, wenn man sich vornimmt anzufangen, das eine, ich weiß aus eigener Erfahrung, das trifft nicht immer zu. Gibt es irgendwie eine Geschichte, wo ihr sagt, da habt ihr zu spät angefangen und wenn ja, was für Konsequenzen hat man dann? Oder war da immer pünktlich?
Nee. Ich glaube, also es gibt für jeden Bereich gibt's auch eine Fail-History. So. Also ich glaube, man hat fast für jeden Bereich mal irgendwann zu spät angefangen. Also ob das mal eine Wegeleitung ist oder größer gedacht irgendeine Location zu spät irgendwie bereit gehabt. Also ich glaube, da haben wir jetzt unterschiedliche Themen, wo wir sagen würden, da hätten wir ein bisschen früher dran denken müssen.
Das ist ein Top-Thema, was einem so sofort in den Kopf kommt.
Also ich kann mal beim kleinsten anfangen. Also einmal bin ich noch kurz vor dem Camp wirklich bin ich irgendwelche Läden abgefahren, damit wir noch irgendwelche Stifte haben, um irgendwelche Namens, wir lassen ja die Leute immer selber Namensschilder schreiben und wir hatten dafür quasi keine passenden Stifte. Also bin ich wirklich ziemlich abgehetzt noch rumgefahren, um Stifte und irgendwelche Kleberchen zu besorgen und das oder auch abends noch Getränke, Becher, das war auch noch schön, ne? Getränkebecher, weil wir gemerkt haben, wir haben in der Abendlocation keine, also die Bierflaschen kann man so trinken, aber wir haben jetzt irgendwie extra auch noch Wein besorgt, dann braucht es auch Behälter für den Wein und so.
Auch Sachen, die einem vielleicht vorher gar nicht, die man gar nicht weiß, also nicht hätte planen können.
Genau, und das ist halt auch so, das sind halt so Kleinigkeiten, wo man immer denkt, dafür hat man immer noch die Zeit, aber wenn du dann auf dem Camp bist, in der Orga und das soll irgendwie laufen, Leute sollen sich wohlfühlen und das heißt ja auch, dass die Gastgeber auch ein bisschen, oder Gastgeberinnen sich auch ein bisschen entspannt mit dazugesellen, gerade im Barcamp sind wir ja auch Teilnehmende und nicht nur. Und das funktioniert dann nicht mehr so gut, wenn wir da die ganze Zeit nur noch rennen und Schweißausbrüche haben. Genau, also das ist so ein ganz kleinen Bereich, aber ich denke, ihr habt auch noch ein paar.
Also ehrlich gesagt fällt es mir gerade wirklich schwer, also weil es so 1000 kleine Geschichten gab. Anna hat, glaube ich, gleich noch was Großes, aber was ich generell nochmal sagen will, ist, dass wir zwar da Fuck-Ups haben, aber keine so einen richtigen, die dann am Tag der Veranstaltung irgendwie sichtbar werden. Und das ist ein bisschen auch für mich dann der Gradmesser sozusagen als Chefanstupser, wenn es da nicht einen Superfehl gab. Also es gab es auch schon mal, Anna kann darüber berichten, da waren wir aber auch irgendwie hilflos sozusagen. Da haben wir dann irgendwie gesagt, nächstes Mal besser machen, klar, aber...
Ja, du hast jetzt ein Wort gesagt, sichtbar auf der Veranstaltung. Ich vergleiche das immer gerne mit einer Hochzeit.
Ja.
Also wenn man jetzt eine Hochzeit, gut, ich habe nur einmal geheiratet, weiß nicht, von ähnlich eins, aber wenn man irgendwie eine Hochzeit plant und selber auch Orga machen will, dann hat man eigentlich von der eigentlichen Hochzeit nichts, sondern man braucht eigentlich so die Wedding-Planner, die Hochzeitsplaner, die einem so das Operative vom Hals halten. Und ich finde, also das habe ich bei Barcamps auch ganz stark gemerkt, ne, dass man eigentlich fast alles immer irgendwie ausgebügelt kriegt. Aber das Barcamp ist dann vorbei und man hat eigentlich das Gefühl, was hatte ich jetzt eigentlich davon? Und man ist halt total am Ende. Die Feedbackrunde läuft super. Keiner hat mitgekriegt, dass man rumgefahren ist und noch irgendwelche Kabel besorgt hat.
Ja.
Aber man halt in keiner Session hat seine eigene Session nur hingehetzt und so weiter. Ne? Das sind, finde ich, zwei Ebenen, wo es gerade, wenn man mit Freiwilligen arbeitet, halt auch wichtig ist, dass die Leute, die dabei sind, auch ein cooles Event haben und das einigermaßen entspannt läuft. Anne mit dem Mega-Fail.
Unser Lieblings-Fail wahrscheinlich, oder?
Also 2023, unser Lieblings-Fail. Ja, man hat alles vorbereitet, man hat mit der Location das alles abgesprochen und so weiter. Ja, von einem Tag auf dem anderen hieß die Location anders.
Das ist unser Lieblings-Fail, muss man schon sagen.
Also die physische Location hat sich umbenannt.
Die physische Location hat sich umbenannt, was natürlich immer total toll ist. In der Kommunikation sagt man natürlich immer, okay, ist es dort, wird das Barcamp dort sein. Und dann hieß es eben einfach anders. Sie hatten zwar dieselbe selbe Abkürzung und es war wirklich von dem einen Knowledge Camp Tag auf den anderen Knowledge Camp Tag hatte die Location selber das auch ganz geheim gehalten und so. Und dann über Nacht, und das war natürlich gerade just in der Nacht, wo wir eben unseren zweiten Tag dann hatten. Also am zweiten Tag hieß die Location einfach ganz anders. Und es gibt natürlich auch welche, die nur an einem der Tage können. Das war natürlich sehr hilfreich, beziehungsweise natürlich nicht hilfreich, dass dann zwar die Adresse zum Glück blieb gleich, aber der Name eben komplett anders war. Und aber nun gut, da können wir nun wirklich als Orga-Team, das kann man nicht vorbereiten. Das kann man, wenn die durften das wegen Investoren, was auch immer, auch nicht uns sagen. Das durften die noch nicht mal ihren eigenen Leuten sagen vorher. Also aber das war schon eine Sache, wo man denkt so, okay, gut, man denkt, man hat so location-mäßig und adressenmäßig und namensmäßig, das wird nicht sich ändern. Ne? Alle anderen sind variablen Sachen, aber genau, das war schon ziemlich überraschend.
Zum Glück kann man sagen, es kommt nicht allzu häufig vor.
Ja, das ist richtig. Das
kommt nicht allzu häufig. Das habe ich auch noch gar nicht gehört.
doch, das war eine schöne Überraschung.
Ein zweites Ding, was man ja meist auch recht frühzeitig sich überlegt, ist so das Thema des Barcamps. Ne? Also ich sag mal, so ganz früher Barcamps, sieht man auch an der Barcamp-Flamme mit dem RSS-Symbol, haben sich einfach so aus dem Web 2.0 entwickelt und irgendwie hatten die so als Oberthema partizipatives Web, irgendwas mit Blogs und sozialen Netzwerken, und es gab eigentlich gar kein Spezialthema. Irgendwann später haben sich nochmal so Themen-Barcamps entwickelt, ne, so was weiß ich, Fotografie-Barcamp und Tourismus-Barcamp. Und das kann ich mir vorstellen, dass man als Gesellschaft für Wissensmanagement ja auch einem Wissensmanagement-Barcamp irgendwie ein Schwerpunktthema geben will, was, wenn ich es ein Jahr vorher plan, gar nicht so leicht ist, ne, weil die Zeit ja doch recht schnelllebig ist und viele vielleicht da mitreden wollen. Also wie geht das an? Wann entstehen Themen? Wer spricht da mit? Und wie kommt es dann zu dem finalen Thema?
Ja, es ist, wie gesagt, ja, wir sind ja nicht nur ein Themen-Barcamp, sondern wir sind halt auch von der Gesellschaft Wissensmanagement und wollen jedem Jahr auch ein Motto geben, was ein bisschen das Camp auch programmiert, wobei das Camp ja offen ist für alle, die am Thema interessiert sind. Das heißt, auch alle anderen Themen sind in den Sessions erlaubt. Nach dem Barcamp-Prinzip kann jeder mit seinen Ideen da auch quasi eine Session vorschlagen. Aber die Programmfindung, die hat sich, die hatte immer auch ein extrinsisches Moment dann am gewissen Zeitpunkt. Wie holst du Sponsoren rein? Wie holst du aber vor allen Dingen Teilnehmende aus Organisationen rein, aus großen Unternehmen, aus der Verwaltung? Das sind sozusagen unsere Stärken und die NPOs. Wir haben in allen drei Bereichen inzwischen sehr viel Teilnehmende. Und da hast du halt meistens in den mittleren Führungsebene Entscheider. Das sind nicht unbedingt die zu unserem Camp kommen. Und da hat das auch eine Funktion irgendwie gehabt. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass wir natürlich geguckt haben, was wir so fachlich machen. Wie machen wir das? Ist echt wahrscheinlich für viele auch eine Blackbox, weil ich selbst habe es auch so ein bisschen übernommen. Ne? Es war so immer diesen Gerangel zwischen dem Vorstand der GFWM und und dem Orga-Team. Meistens hat sich das immer positiv und deswegen sind wir auch sehr relativ autonom, zumindest erstmal auch die Führung, die Projektleitung sehr autonom gewesen, weil wir einfach sehr viel schneller entschieden haben als die Vorstände. Und wenn die Vorstände dann Ideen hatten, das müssten wir eigentlich machen. Und den Prozess haben wir jetzt ein bisschen, sind wir angegangen, einfach weil es auch nicht sehr partizipativ ist. Und wir haben jetzt quasi nicht einfach nur im Orga-Team die Entscheidung gebracht, sondern eher auf die Ebene vom Beirat. Wir haben ja noch einen wissenschaftlichen Beirat in der GFWM. Dazu vielleicht auch Clara noch ein bisschen.
Genau, also ihr hattet uns ja sozusagen gesagt, ihr habt so ein bisschen eine Vorstellung davon, in welche Richtung es gehen soll. Das kam wahrscheinlich so ein bisschen aus eurer Projektleitung, oder?
Wie? Ja, genau, auch aus diesem extrinsischen Motiv. Mhm. Ne? Also wie stehen wir auf dem Markt? Was gibt es noch für andere Angebote und wie positionieren wir uns da?
Genau, und dann haben wir das im Beirat halt einmal diskutiert, was wir da sehen, was uns wichtig wäre oder was man vielleicht dann noch mitdenken könnte, und da haben wir quasi einfach nur Impulse gegeben und Gedanken mit reingegeben und dann habt ihr daraus sozusagen entschieden, wie der Fokus sein soll.
Ja, das ist natürlich, je mehr Leute man mit reinnimmt, desto unterschiedlicher sind die Anforderungen, ne? So wie du jetzt sagst, Andreas, das eine ist, formuliere ich so ein Thema, um Sponsoren anzulocken, oder frage ich Teilnehmende, was interessiert euch eigentlich? Oder wenn ich jetzt, können wir vorstellen, im Beirat ist vielleicht auch so diese fachliche Dimension. Genau. Ne? Das ist eigentlich gerade fachlich angesagt als Thema. Ne? Je mehr Fraktionen dabei sind, desto früher muss man wahrscheinlich anfangen, den Prozess irgendwie zu steuern. Okay, jetzt waren wir vorhin schon mal bei der Lokation. Da würde ich jetzt auch mal hingehen, bevor wir auch ins Hybride und Online gehen. Also vielleicht erstmal physische Barcamp-Location. Wir hatten ja damals, als wir mit dem Knowledge Camp gestartet sind, mal die Idee, wir lassen das entlang der GFWM-Wissenslandkarte an Lehrstühlen touren, die zu der jeweiligen Disziplin gehören. Ja. Ne? Da waren wir mal bei Informatik und Wirtschaftsinformatik und Psychologie und so weiter. Und das ist aber ja irgendwann dann, später sozusagen, hat sich das geändert. Ne? Die Pandemiezeit war eine Zeit, wo rein online war. Mhm. Und ab dann habt ihr euch auf Berlin eingeschossen, ne? Was zwar an verschiedenen Standorten, Berlin, Potsdam. Mhm. Aber vielleicht mal so als erste Frage, wenn man so eine Barcamp-Location sich aussucht, was wären aus eurer Sicht so drei nicht verhandelbare Anforderungen an eine Location, wo man sagt, die muss die auf jeden Fall erfüllen, ansonsten ist die Location ein No-Go?
Ja gut, jetzt haben wir, dazu kommen wir dann später nochmal zur Hybridität. Wir sind ja komplett hybrid inzwischen, schon eine ganze Weile, aber da gibt es halt auch noch viele technische Voraussetzungen. Grundsätzlich brauchst du genug Räume, ne? Also musst du überlegen, wie groß soll das Camp werden, ne? Wie viele Leute verteilen sich dann auf die Räume ungefähr, und ja, eher so Überlegungen sozusagen auch fürs Nordic Camp spezifisch, unsere Zielgruppe sozusagen betreffend. Wann sind die gut ansprechbar? Ne? Viele doppeltägige Camps finden irgendwie Freitag, Samstag statt oder Samstag, Sonntag.
Hatten wir, glaube ich, auch schon mal. Ne?
Hatten wir auch schon mal. Freitag, da waren Samstag. Dann genau diese Erfahrung, dass der zweite Tag am Samstag, der war dann total nur halb so groß wie der erste.
Ja.
Weil es aus verschiedenen Gründen natürlich die Leute, die hinkommen, auch die immer neu zu uns kommen. Wir sind einfach auch der Ort, der Austauschort zum Thema. Mit wenig Schwelle, und du hast halt viele Neue, die dazukommen, die irgendwie jetzt habe ich das Thema Business Management als Herausforderung, und die kriegst du nicht am Wochenende, ne? Also ja. Weil da unterstützt weder die Organisation noch wird der Einzelne sagen, so, ich leiste mir das jetzt.
Ja. Und ich glaube, es ist auch, also bei uns ist Nürnberg das erste Barcamp, war auch am Wochenende, und gefühlt waren alle offenen Barcamps am Wochenende, weil da auch ganz viel Freelancer waren oder die Leute halt privat da waren. Und dieses Freitag-Samstag war dann so eine Mischform, wo aber ganz viel Probleme für Leute in Organisationen drinstecken, bis zu irgendwie ein Betriebsrat muss Wochenendarbeit freigeben und so weiter. Ne? Also genau. Das ist, glaube ich, auch was man sich in der Planung immer gut überlegen muss. Ist meine Zielgruppe eher in ihrer privaten Zeit da, oder ist es eher so für Professionals? Ne? Und das ist halt ganz normale Arbeitszeit, so wie eine Fachkonferenz jetzt auch selten am Wochenende stattfindet. Ja.
Ich würde sonst kurz noch immer auf die Location, und die Räume raufkommen, weil was auf jeden Fall notwendig ist, ist ein großer Raum, wo man immer das Plenum haben kann. Also das ist, und dann natürlich mehrere kleine Räume, wo man eben dann die Barcamp-Sessions dann halten kann, also wo die dann ja reingehen kann. Also praktisch diese beiden, würde ich mal sagen, ist so die Haupt Hauptanforderung an die Location, dass man die beiden Sachen bereitstellt. Also einen großen Raum, wo dann eben die 100, 150 Leute reinpassen und dann eben die kleineren Räume, wo dann immer so,
also 20, als 30 Leute. Ne? Ein Raum, wo alle reinpassen und dann nehme ich die Anzahl Teil, die durch 20 und so viele kleine Räume hätte ich idealerweise gern.
Genau.
So, also so, ja.
Ich finde schon auch noch wichtig, also wir haben jetzt bisher das Thema Catering komplett ausgelassen. Mhm. Nur du kannst so eine Veranstaltung nicht machen, ohne die Leute zu versorgen, ohne Toiletten.
ist er in der kürzeren Lokation.
Genau. Und die müssen sich irgendwo aufhalten. Also die sind ja nicht nur die ganze Zeit in Sessions oder im Plenum, sondern die begegnen sich und bewegen sich aneinander vorbei. Und dafür muss man tatsächlich auch ein bisschen Raum einplanen. Ne, dazu kommt noch bei uns jetzt zum Beispiel Sponsorenstände, die wir auch immer wieder unterbringen müssen.
Ja.
Dass die ein bisschen Raum haben, gesehen werden, aber gleichzeitig nicht zum Hürdenlauf werden. Also und wir hatten ja auch schon immer mal wieder so Thementische oder sowas. Das kannst du vielleicht auch nochmal, also da gab es ja durchaus auch immer wieder das mit dem, wie habt ihr die genannt?
Assemblies.
Danke, Assemblies. Genau. Und da gab es auch immer wieder die Frage, wo können die stattfinden? Wo haben die einen Raum, wo es jetzt nicht total lärmig ist, aber wo sie auch nicht komplett außerhalb der Veranstaltung sind und niemand mitkriegt, dass es die überhaupt gibt. Ne? Mhm. Und das ist was, wo ich sage, das ist auch immer nochmal so ein Aspekt, den man ein bisschen mit dem Blick haben muss. Und ich glaube, das mit dem Berlin, das würde ich auch noch gerne noch einmal kurz aufgreifen, weil wir hatten es ja, es war nochmal in Köln.
Mhm.
Das steht da auch nicht drin.
Doch, doch.
Ich habe es aber nicht gesehen. Ich habe das Köln nicht gesehen.
Oh, wenn Clara sagt da, dann meinst du das
Beamerbild,
wo die Historie der Knowledge Camps an die Wand geworfen ist.
Danke, Simon.
Ganz schlimmer Typo, den ich auch gerade entdecke.
Ja, okay. Wo ist einer falsch?
Ja, 23, da steht.
23
in
war
Berlin
Köln.
Und online, da war es
bei Köln. Das ist Köln und
das
online.
Das ist Köln, genau.
Okay,
Der eine andere Punkt hatte ich gerade auch noch. Genau, ich glaube, warum wir jetzt zum Beispiel im Fritz-Forum, da haben wir eben so Bedingungen für uns, glaube ich, gefunden, wo wir uns eigentlich ganz wohl mitfühlen. Und das hat natürlich, also ich sehe schon auch den Punkt, dass es ganz schön ist, wenn man mal den Ort wechselt. Aber es hat natürlich neue Herausforderungen fürs Orga-Team. Ne? Also nicht, dass wir jetzt da faul wären, aber es hat, wir müssen selber, also wir sind momentan doch, also ein guter Kern des Orga-Teams ist in Berlin. Das macht es natürlich leichter für uns vor Ort, Sachen zu organisieren.
Nicht umsonst treffen wir uns heute in Berlin.
Richtig, richtig, genau. Simon musste anreisen, um mit uns zu sprechen.
Gerne.
Nein, und also natürlich hat das dann sozusagen, wenn man dann mal einen Ort gefunden hat, der das mit den Räumen ganz gut macht und eben auch für die Abendlocation, wo wir uns ja noch zusammenkommen, das ist auch noch ganz geschickt in dem Fall. Und so ergibt sich natürlich manchmal so ein bisschen so ein so was Fortlaufendes, was gar nicht unbedingt geplant und gewollt war in dem Sinne, sondern wo, okay, es ist halt einfach für uns eine gute Location geworden, die hat sich bewährt und dadurch neigt man dazu, die auch wieder sozusagen zu wählen. Aber ich glaube gar nicht, dass wir widersprecht mir bitte, aber ich glaube, wir haben gar nicht per se festgelegt, dass wir nur noch in Berlin sein wollen, aber es ist halt eine durchaus größere Herausforderung in einer anderen Stadt, wo man jetzt nicht ansässig ist, dann da gute Bedingungen zu gewährleisten. Ne? Und wir haben natürlich nicht einen Ehrgeiz, eine gute Veranstaltung zu machen in unserem Sinne.
Es gab noch eine andere in der Geschichte des Knowledge Camps, ne? Da geht ihr bald zurück, hast du beschrieben, ursprünglich war das Konzept so, dass es an den Orten stattfindet, wo zu Wissensmanagement irgendwas aussagekräftig ist, meistens eben dann an den Unis und Fachhochschulen. Ich habe das tatsächlich damals, und das würde ich jetzt auch wirklich behaupten wollen, das erste Mal woanders hingeholt, nämlich in diesen Berliner Verlag, in dieses entkernte Gebäude, oder es bestand noch gerade, aber wurde dann entkernt und einfach an prominenter Stelle, mitten in der Stadt. Und das ist sicherlich vielleicht auch eine logistische Requirement sein, dass man möglichst sozusagen auch wieder an die Teilnehmenden denkt, wie kommen die irgendwo hin? Ne?
Ja,
also wir waren einmal in Dresden, da waren wir irgendwo am Autobahnring gefühlt, irgendwie außerhalb von Dresden. Da kam man als Fußgänger ganz schlecht hin. Und das muss man, glaube ich, auch mitdenken. Natürlich dann auch die Unterbringung in den Hotels oder Hostels, ne, dass man da auch genug hat, dass man sich möglichst als Orga auch drum kümmert, dass man da auch Kontingente findet, dass man irgendwie dass die Leute untergebracht werden können. Das ist schon ganz wichtig. Ein anderer Aspekt von der Location selber als Räumlichkeit finde ich schon nicht ganz unwichtig, dass eine Location auch irgendwie ansprechend sein muss. Also es ist klassisches Stadtbarcamp ist häufig einfach irgendwo in der Schule am Wochenende oder so oder irgendwie in einer kirchlichen Institution, meistens so klassische Beschulungsräume. Das kann finde ich, ein bisschen spannender sein, die Architektur und auch die Situierung in der Stadt oder einfach auch diese Zwischenräume, die du hast. Du brauchst einfach auch Raum für Networking. Und wenn der Raum für Networking, sagen wir momentan ein bisschen auch in unserer Location, liegt aber an unserer Größe auch, dass wir dann quasi also Catering und Networking irgendwie gemeinsam an gleichen Ort stattfindet, was ein bisschen schwierig ist, wenn du in der Reihe stehst und auf irgendwas wartest. Die Art von Zufallsbekanntschaften sind vielleicht nicht die, wo du networken willst, sondern ja, das ergibt sich irgendwie anders. Und das finde ich ist enorm wichtig. Inspirierende Räume ist ja so ein Nebenaspekt, aber den finde ich nicht ganz unwichtig. Und wir wandern tatsächlich ja auch ab und zu nochmal. Ist aber tatsächlich schwierig. Du hast die ganzen Voraussetzungen und da kommen wir noch zu Hybridität. Das ist einfach wichtig, dass du dann verlässlichen Partner auch hast und dass du weißt, was du zu erwarten hast, weil da gibt es so viel Fallstricke und in der ganzen Republik sagen alle, wir können digital, wir können hybrid und dann bist du da und dann irgendwie
funktioniert WLAN nicht.
Die Basis funktioniert nicht, genau.
Genau. Ja.
Genau, Stichwort WLAN. Ja. Also das ist das vielleicht auch nochmal die Erfahrung von 23 eben an der Universität zu Köln. Das war die Location an sich war toll. Wir hatten einen großen Raum, wir hatten die kleineren Räume in den verschiedenen Stockwerken. Alles gut soweit. Aber eben das halt, weil es eben eine Universität ist, war das mit dem Internet gar nicht so leicht zu bekommen. Weil es eben eine öffentliche Institution, da die sind alle hier in diesem EduNet drin, schön, aber EduRoam meine ich, wie alle Universitäten.
Das heißt, wenn man Student ist oder so, kann man zwischen den Unis wechseln,
genau,
und hat überall
genau,
Netz, aber als Veranstalter ist man externer quasi.
Als Veranstalter ist man extern und dann war es eben so, ja, dann muss jeder einen kleinen Schnipsel kriegen, um ins WLAN zu kommen und das kann ja nicht sein, das war auch eben auch nicht unser Anspruch und wir haben es dann anders hingekriegt, aber mit ewig vielen Anträgen und Unterschriften und sowas alles. Also es war nicht so leicht, wie man denkt, sich eben einfach QR-Code abscannen und dann ist man im WLAN drin. So ging das eben nicht, weil es eben eine Universität war und solche Sachen muss man sich dann auch bedenken heutzutage. Eben, dass solche Restriktionen, vor allen Dingen was Technik und Internet angeht, schon da sind bei universitären Institutionen.
Ja. Ja. Ja, was die Räume angeht, ich finde immer so ein Luxusding ist, wenn man genug Räume hat und vielleicht auch nicht für jeden Raum einzeln zahlen muss, ist, wenn man für Projektleitung oder Orca auch noch so ein kleines Backoffice hat. Weil gerade auf so einem Barcamp, ne, da kommen 1000 Leute, die meisten kennt man. Und ich finde es immer ganz schön, wenn man auch irgendwie sich in Ruhe mal zurückziehen kann und einfach mal durchschnaufen kann oder konzentriert irgendwas machen kann, was anfällt. Also das heißt, wir hätten idealerweise Plenum, die Breakout-Räume, Platz für Catering, Platz für Assemblies, wenn es sowas gibt, Platz für die Orga, wo sie auch mal durchschnaufen kann.
Garderobe.
Stimmt, die Leute kommen spätestens am zweiten Tag mit ihren Koffern, um wieder abzureisen, wenn man zweitägig ist.
Das war auch
und vielleicht positiv. Und vielleicht sogar noch einen Raum für die Technik Koordinierung, wobei wir das jetzt sehr gut mit Knowledge Camp so hinkriegen, ohne so einen Raum, aber das wäre natürlich auch, also weil du sagtest, sozusagen Cherry on Top, wäre das auch noch nicht.
Ja, das ist immer so ein Trade-off, finde ich. Ne? Also wenn ich an das erste Barcamp, wo ich war, 2006 in Nürnberg zurückdenkt. Das war ein paar Monate, bevor in Nürnberg der Linux Business Campus aufgemacht hat, da wo dann SUSE saß. Und der Richard, der den damals, glaube ich, verwaltet hat, der hat gesagt, Mensch, da ist im Moment noch nichts drin, wollen wir da nicht ein Barcamp machen? Mhm. Jetzt muss man wissen, das ist überhaupt keine Veranstaltungslocation, sondern das ist ein Businessgebäude, was so dreieckig angelegt ist. Mhm. Und es war sozusagen, unsere Bühne war die Spitze des Dreiecks im Gang. Und alle Leute standen zur Vorstellungsrunde den Gang entlang. Das heißt, irgendwie man hat den Nächsten da so 50 Meter weiter hinten gesehen. Und die Breakout-Räume waren das, was später mal Büros geworden sind. Also tendenziell viel zu klein. Na, ist das gefailt, würde ich sagen, nee, das hat irre eine Community zusammengeschweißt und alle haben sich irgendwie versucht, halt damit zu arrangieren und es war trotzdem cool. Mhm. Also das ist immer ein Trade-off, finde ich, ne? So dieses, man kann nicht sagen, es braucht unbedingt das, damit es funktioniert. Ne? Mit dem richtigen Mindset kann das auch in ganz verrückten Lokationen funktionieren.
Mhm. Du brauchst ja die Räume sozusagen, weil du jetzt nicht ein enormes Budget hast. Und das war genau in Berlin so, hat Clara auch erlebt, wo wir dann quasi in die Session-Räume mussten, wir über den Fahrstuhl auch. Mhm. Oder über ein Treppenhaus, in dem noch geraucht wurde.
So. Das ist aber schon lange her.
DDR-Relikt aus der DDR-Betriebsalltag. Und
Vielleicht ein Punkt noch, den mir noch eingefallen ist, wegen Universität und Knowledge Camp dort an der Uni zu Köln, war Öffnungszeiten. Also sprich, wir hatten bisher immer mit Lokationen zu tun gehabt, wo wir dann eben auch abends das noch aufbauen konnten, das dann abschließen konnten und dann am nächsten Tag hatte man alles bereit. Aber an der Universität gehen die um 5 Uhr nachmittags. Also sprich, wir hätten eigentlich, also wir mussten dann um 5 Uhr nachmittags
fertig sein,
entweder so, und konnten dann den eigentlichen richtigen Aufbau erst am nächsten Tag, also am Tag der Veranstaltung machen. Und das war dann natürlich noch zusätzlicher Stress, da dann zwar gleich um 8 Uhr, ne, ab 8 Uhr, und wir waren ja dann noch früher da sogar, glaube ich, aber man musste eben warten, bis da dann der Pförtner da ist, der einen dann ins Gebäude lässt. Also dass man so Sachen vielleicht als Tipp, wenn man solche Gebäude oder Lokalitäten hat, die dann schon mit der Lokalität zusammenhängen.
Ja, dass man das auch frühzeitig abklärt, ne?
Genau.
Und sagt, nicht nur Veranstaltung ist von bis, sondern wann können wir rein, wie lange können wir abends arbeiten,
genau.
Wann muss der Abbau fertig sein. Ne?
Genau.
Ja. Randparameter. Okay, zur Lokation.
Ich habe noch etwas, was mir im Herzen liegt, das aber nicht Barcamp-spezifisch ist.
Weil,
aber ich muss sagen, für mich, also das ist wirklich mein Pet-Peeve, ist die Wegeleitung. Also, dass die Leute wissen, wo sie hin müssen. Schon, das fängt im Prinzip schon beim Eingang ein. Ne? Ich fände es eigentlich am besten, wenn man irgendwie draußen so eine Beach-Flag oder sowas hat und dann, wenn sie reinkommen, sofort wissen, okay, da ist die Garderobe, dort geht's zu den Toiletten, dort finde ich das Plenum und auch zum Beispiel, wo sind die Räume und dann auch bei den Räumen, ne? Wir haben ja zum Beispiel Räume benannt nach unseren bisherigen Barcamp-Orten. Also dann gab es so Raum Karlsruhe, Raum Passau und so weiter. Und das ist ja dann im Sessionplan total wichtig, dass du immer genau weißt, wo du hinkommst. Und das ist was mir, das kennen die schon von mir. Aber das ist was uns halt, also was mir so super wichtig ist, weil ich das echt auch nicht mag, wenn ich auf eine Veranstaltung komme und erstmal die ganze Zeit nur mit Orientierung beschäftigt bin und irgendwie alle fragen immer wieder, wo ist denn die Toilette und wo finde ich denn ins XYZ? Also das ist eben nicht Barcamp-spezifisch, das ist schon klar, aber gerade wenn man dann mit dem Sessionplan sehr viele Wechsel hat, ist es dann wiederum doch ganz wichtig.
Und man,
ne,
überschreibt ja oft so eine Wegeleitung, die es vor Ort gibt. Ne?
Genau.
Also das, was in der Uni oder in der Lokation der Raum 109534 ist, ist halt bei mir ein Raum, der nach einem Sponsor benannt,
genau,
ist. Und wo die Wegweiser, die vor Ort sind, mir auch gar nicht weiterhelfen.
Ja. Und es ist ja auch nicht so, dass jede Wegeleitung in einem öffentlichen Gebäude unbedingt gut ist.
Ja.
Ne? Also das ist ja das Nächste. und das ist wirklich was mir super wichtig ist. Und
also Fazit, eigene Wegeleitung.
Ja, und wir machen ja auch ganz gern ein bisschen kreativ mit so Tape Art und so weiter.
Schön.
Und das kann auch total Spaß machen. Und das finde ich einfach was oft unterbelichtet ist bei so Veranstaltungen, das wo ich immer denke, Leute, da könntet
sehr
ihr...
Wichtig.
Ja, weil also das schafft eine Ruhe für die Veranstaltung, was den Menschen meistens nicht bewusst ist. Ich glaube, es kommt selten jetzt im Feedback. Aber im Feedback käme, wenn Menschen
wenn
die ganze
Zeit nicht verlaufen hätte, irgendwie,
genau,
im Keller stand.
Genau, deswegen ist das noch so ein Punkt, der mir einfach, ja, so ein bisschen so mein Herzensthema, und was immer zu wenig für Aufmerksamkeit kriegt und, glaube ich, aber echt super wichtig
super
ist.
Super wichtig ist, ja. Okay, physische Lokation, dann machen wir den Übergang in Richtung des Virtuellen. Ich würde sagen, sowas wie das Plenum und die Breakout-Räume, die brauchen irgendwie einen Beamer. Idealerweise sollte WLAN vorhanden sein. Steckdosen auch gern vergessen.
Ja, ne?
Das ist, Leute müssen auch mal Endgeräte laden.
Ja.
Würde ich aber jetzt eher so zu einem klassischen Barcamp zählen, das hatte man da auch. Ne, wenn man jetzt sagt, Hybrid im Sinne von, es sind Leute vor Ort und es sind Leute online dabei, gibt es da nochmal andere Herausforderungen. Ne, was ist so aus eurer Sicht, was sind da so die wichtigsten Learnings? Vielleicht in dem Übergang auf der einen Seite in Richtung 2020, Pandemie, wo es rein in Richtung online ging und dann aus der Pandemie raus 2022 folgende, wo es dann quasi diese Mischung gab aus vor Ort und online.
Ich würde nur ganz kurz nochmal, würde gleich weitergeben wollen an die Anne, aber ich würde nochmal kurz, wie wir da situiert waren. Wir sind halt wie viele andere Barcamps, die ich auch so kenne, in weiteren Umfeld, waren wir halt bei Corona, haben wir uns halt wirklich entschieden. Ne? Wir finden statt, wir sind virtuell, wir waren auch teilweise ein bisschen größer. Und wir haben viel gelernt für die Hybridität später. Die Hybridität später dann war aber einfach plötzlich da. Es gab halt plötzlich war Corona so gut wie weg oder man konnte jedenfalls wieder in Präsenz Veranstaltungen machen und alle wollten sich irgendwie treffen. Also die Überlegung, die man hatte, vielleicht wollen alle jetzt doch eher online oder wollen 50-50 online vor Ort, war erstmal so das allererste Jahr, da wollten sich ganz viele treffen. Aber wir haben von vornherein im Orga-Team entschieden, weil wir gute Erfahrungen hatten, weil wir einfach das Barcamp rund ums Wissensmanagement sind, dass wir hybrid bleiben, dass wir sozusagen die Leute nicht enttäuschen, die nach Corona gab es ja auch so eine Situation, alle Unternehmen haben gesagt, irgendwie, das geht ja alles jetzt virtuell, da brauchen wir die Leute ja gar nicht mehr irgendwo hinschicken, sparen wir uns irgendwie das Geld. Das ist ja
mein Eindruck bei den Event-Organisern, ne? Viele sind in rein Präsenz zurück, andere sind in online geblieben, auch weil es einfacher zu veranstalten ist. Relativ wenige sind in diesem Hybridfeld geblieben.
Genau. Und
das war eine bewusste Entscheidung.
Das war eine ganz bewusste Entscheidung im Orga-Team. Und da war auch die Anne direkt das erste Mal dabei und da haben wir es gewuppt. Da warst du, glaube ich, auch noch mit dabei und das war eine Herausforderung, aber die wir freudig angenommen haben.
Auf jeden Fall. Also ich meine, die Hybridität ist eben oder Anspruch eben völlig Hybrid. Was muss man da beachten? Also erstmal auch wieder viel an der Lokation. Gibt es dort WLAN? Also sprich, gibt es dort LAN-Anschluss, LAN-Kabel, um dann eben das Streaming, was ja dann eben, also man im Grunde genommen streamt man ja dann die Session ins Netz und dafür braucht es eine stabile Internetverbindung. Das ist am besten auch zu separieren zu dem, was im WLAN, also im Wi-Fi von der Lokalität gemacht wird, weil natürlich, wenn 150 Leute gleichzeitig in das eine Internet gehen, na, dann ist das Internet auch überlastet.
Dass es mal getrennte Netze hat, genau, Veranstaltungsnetz und Teilnehmernetz.
Ganz genau. Dann ist es eben so, was gehört zur Hybridität auch dazu, ist eben, dass jemand vor Ort dann auch dieser Zwischenmensch ist. Wir nennen es Raumbuddy. Also, dass es eben jemanden gibt, der die Offline-Welt und die Online-Welt gemeinsam im Blick hat und diese nicht nur zuschaltet, also in einer ganz normalen Videokonferenz dazuschaltet, das sicherstellt, dass das alles gehört und gesehen werden kann im Raum, sondern auch am besten mit ein bisschen Auge drauf hat, dass eben die Online-Teilnehmer wirklich integriert werden. Also nicht nur, okay, wir schalten euch dazu und ihr seid stille Zuhörer, sondern eben der Anspruch war ja, dass man die auch zusammen mit integriert. So, was heißt das auch für die Offliner? Für die Offliner heißt es, dass die immer ein Mikro haben müssen, damit die auch gehört werden im Raum, weil jemand, der ganz hinten dann eine Frage beantwortet, der kann dann, und das Mikrofon ist nur vorne, der kann dann nicht von den Onlinern gehört werden. Also das, da haben wir dann so einen Würfel eingeführt, dass wir dort dann ein Mikrofon reintun, dann kann dieser Würfel in diesem großen Schaumstoffwürfel kann der Würfel dann durch die Gegend geschmissen werden, aber dann eben, dass sie immer sichergestellt werden, dass sie in diesen Würfel sprechen, damit die Onliner das eben auch mitbekommen. Und dann eben auch in die andere Richtung, dass eben die Offliner auch die online hören. Und da muss es eben bestimmte Lautsprecher und Lautsprechertechnik im Raum geben, damit eben das eben auch keine Rückkopplung gibt. Zum Beispiel, also solche Sachen, das muss man schon bedenken. Und das war eine Herausforderung an mich, weil ich eben dann extra für die Technik zuständig war. Ich hatte das vorher auch noch nie gemacht, aber ich habe mich der Challenge gerne gestellt. Und aus den Jahren haben wir auf jeden Fall auch bemerkt, dass eben es gut ist, wenn dieser Raumbuddy immer im Raum bleiben könnte. Also dass es einen bestimmten Menschen, dedizierten Menschen gibt, der diese für die Technik im Raum zuständig ist und dann immer, wenn nötig, sich einwählt, auch denen hilft, die eben Speaker sind von den Sessions, sich anzustöpseln oder eben gehört zu werden und so weiter. Also, dass das alles sichergestellt ist. Und dafür haben wir dann eben auch über externe, dedizierte Menschen über eine Plattform, die heißt InStaff, dann eben angeheuert, damit eben meistens war es ja dann aus dem Orga-Team heraus, damit die Orga-Team-Leute auch mal was vom Barcamp haben, ne, selbst dann.
Ich erinnere mich, ein Jahr hat man, glaube ich, ein Roombuddy für zwei Räume.
Genau.
Das kann gut gehen, aber wenn in einem Raum dann mal der Rechner nicht läuft oder Netz nicht da ist und blöderweise im zweiten Raum auch was passiert, kann es eben auch nicht gut gehen.
Das ist richtig, ja. Und es ist auch sehr stark abhängig von den Menschen, aber über die Jahre haben wir jetzt mittlerweile auch ein paar, die wir dann sozusagen abgeworben haben, die für unsere Sache auch brennen. Und das ist in diesem Jahr können wir davon auf jeden Fall Gebrauch machen.
Ja, was ich auch noch super wichtig finde, ist, dass es für die Onliner weiterhin eine eigene Moderation gibt. Also, dass es da sozusagen noch jemand gibt, der so ein bisschen, auch so ein bisschen eine Community im Blick hat. Also nicht nur das Technische, natürlich auch eine Ansprechperson ist für irgendwas funktioniert technisch nicht und dass der es dann uns weitergibt. Aber dass es auch eine Person gibt, die da so ein bisschen für sorgt, dass die Leute auch digital eine Ansprechperson haben. Also das war ja im reinen Online-Format total klar, dass man da irgendwie jemanden hat und das war schon auch was wir nicht, also wir wussten das im Prinzip, aber das hat sich auch immer wieder bestätigt, dass es schon sehr wichtig ist, dass da jemand auch diese Rolle inne hat. Und das finde ich auch gar nicht so einfach, weil das ist auch bei uns aus dem Orga-Team. Mhm. Und auch das heißt natürlich, dass die Person nicht so einfach an Sessions teilnehmen kann, weil sie trotzdem immer so ein Ohr oder so ein Auge auf Chat und Co. Ja. haben muss.
Ja.
Also das ist immer diese Frage, wie viel können wir aus dem Orga-Team raus in diese Rollen gehen und generell und auch das, was finde ich, wo wir jedes Jahr an verschiedenen Stellen doch auch immer noch mal knirscht ein bisschen, wie viel Rollen hast du jeweils? Also wenn ich bin dann am Einlass, ich will aber gleichzeitig in eine Session, der Einlass geht aber länger als, also ne, die Veranstaltung geht schon los und auch Anne, ne, mit ihrer in ihrer Projektleitungsrolle hatte dann immer so viele verschiedene Rollen, dass wir ihr zwischendurch quasi gesagt haben, okay, jetzt müssen wir irgendwie nochmal gucken, wie wir dir da was abnehmen können, weil es also es überlagert sich dann ganz gerne. Aber also beim hybriden Format finde ich super wichtig, dass dieses Digitale, dass da nochmal ganz selbstständig auch nochmal eben jemand drauf guckt und dabei bleibt und für die Person ansprechbar ist. Und wo wir sicher gleich noch hinkommen, ist ja auch die Frage, wo findet dieses Netzwerken also im Digitalen statt? Und wie kann man das mit reinholen oder kann das im digitalen Raum zumindest stattfinden? Ich würde sagen, da haben wir noch keine optimale Lösung gefunden.
Wir haben getestet.
Ja. Ich würde auch sagen, wir hatten jetzt ja quasi das Plenum und die Breakout-Räume, habt ihr beschrieben, wie ihr das macht. Die hat mal irgendwann vor Ewigzeiten so einen Blog geschrieben zu den Zwischenräumen von dem Barcamp, wo ich bei mir gemerkt habe, wenn ich auf eine Veranstaltung gehe im Barcamp, wo ich viele Leute schon kenne, passiert mir das total oft. Man läuft aus einer Session raus, bleibt mit jemandem in der Kaffeemaschine hängen oder lässt bewusst Session-Slots aus. Ne? Also so, wo dieses zufällige Gespräch dann stattfindet, wo man auf Ideen kommt, die in keinem Sessionplan stehen und so weiter. Und ich finde nach wie vor, dass das sehr, sehr schwierig abzubilden ist, insbesondere in Hybrid, weil mir diese ganze Kontextinformation, ne? Anne steht jetzt gerade an der Kaffeemaschine und ist ansprechbar und dann sage ich, ah, du hast doch neulich mal geschrieben. So, das habe ich halt über die Distanz nicht. Also, was habt ihr da in Hybrid ausprobiert und was würdet ihr sagen, hat so wirklich, wirklich funktioniert und was sind vielleicht aber auch noch Baustellen, wo ihr sagt, das ist vielleicht noch ungelöst oder experimentiert ihr noch?
Genau das Thema ist nach wie vor eine Baustelle, nämlich dieses Netzwerken, diese Zwischenräume, was eigentlich auch ein ganz wertvoller Bestandteil von allen Barcamps ist, ne? Also du kommst in
oder allen Konferenzen, oder?
Ja, nicht in allen Konferenzen. Konferenzen habe ich häufig auch die genaue Geschichte, du hast so vorgefertigt irgendwie Programm, da sind bilden sich bestimmte Gruppen, irgendwie der Speaker und seine Leute und ein paar Fans und irgendwie so und dann hast du halt irgendwie die Leute, die aus Unternehmen geschickt werden und die sich auch alle so clustern. Und das hast du beim Barcamp und auch beim Knowledge Camp finde ich nicht so stark. Das ist, glaube ich, eine Stärke generell auch von Barcamps. Nicht immer überall, aber schon. Und diese Zwischenräume, die abzubilden virtuell, da gibt es schon gute Lösungen. Da haben wir auch schon gute Schritte gemacht. Als wir rein virtuell waren, waren wir ganz gut. Als wir dann hybrid wurden, haben wir immer wieder neu probiert. Also es ist ein langer Weg. Wir haben mal gestartet halt mit einfach nur Streaming mit Chat, Rückkanal und sehr viel weiter sind wir auf einer gewissen Ebene immer noch nicht, wenn wir zusammenkommen als ganze Community. Ne? Also beim Plenum, da kriegen wir das schon gut hin, weil wir irgendwie sagen, da muss jemand sein, der im Virtuellen sozusagen auch noch diese Rolle übernimmt, der Moderation und nicht die Moderation vor Ort. Aber dann, wenn es auf die Abendveranstaltung geht und genau auch diese gesamten Zwischenräume, da hast du halt keine guten Möglichkeiten, weil alle virtuellen Tools, die du hast, sozusagen, die kannst du nicht mit dir mitschleppen. Also kannst ja nicht irgendwie quasi wie Polizisten, die dann irgendwie eine Kamera mit sich haben,
ja,
dass du mit allen irgendwie kommunizierst und irgendwie sowas. Du kannst ja halt...
Dashcam bei der Abendveranstaltung.
Genau, ja, genau.
Ich hab eine Hypothese, die ich an euch gerne mal testen würde. Meine Hypothese im Moment ist, dass ich eigentlich bei einem hybriden Event, was so Abend und Socializing angeht, zwei verschiedene Events designen muss.
Ja.
Also wir haben am Anfang in den Barcamps, die ich dann in Hybrid am Anfang gemacht hat, auch gedacht, man muss die zwei Welten zusammenbringen.
Mhm.
Was aber wahnsinnig schwierig ist, wenn man Leute vor Ort hat, die sitzen dann irgendwo und trinken ein Bierchen oder ein Aperol oder essen was. Und das Letzte, was die wollen, ist, sich irgendwie ein Stöpsel ins Ohr zu stecken und dann mit jemand online zu sprechen.
Ja.
Also man kann an manchen Stellen dann sagen, okay, hier gibt's einen Raum, wenn ihr hier reingeht, könnt ihr mit Leuten, die online sind, sprechen. Aber eigentlich habe ich so das Gefühl im Moment, man macht für die einen, die vor Ort sind, eher so ein Socializing zwischen rein vor Ort. Und für die anderen macht man sowas Ähnliches wie zu Corona, ne, wo man sagt, das ist jetzt so ein reines Online-Ding. Und überall, wo man versucht hat, die so möglichst sogar fast ganz übereinander zu schieben, dass alle vor Ort mit allen online, bin ich auch immer gescheitert.
Mhm.
Und es gibt schon so Überlappungen, wo man sieht, das sind dann Leute, die wählen sich dann mal irgendwo ein und sprechen mit jemand online. Aber ich würde sagen, die Kreise überlappen sich nicht mal halb, sondern es ist eher so eine kleine Schnittmenge.
Ich würde sogar noch weitergehen. Sorry, dass jetzt habt ihr euch vorbildlich gemeldet und ich nicht. Also ich merke, dass die Digitalen, also die Menschen, die digital teilnehmen, gar keine, die wollen dann nach der Session raus. Die wollen weg vom Computer.
Ja.
Also,
die sitzen ja die ganze Zeit schon.
Und ihr hört das Erstaunen in meiner Stimme. Weil tatsächlich, ich denke, eigentlich hätte ich auch da schon, auch wie zu Corona-Zeit, aber das macht für mich keinen Unterschied. Wenn ich jetzt digital an der Veranstaltung teilnehme, dann hätte ich sehr wohl Lust, mich auch digital mit den Leuten zu vernetzen und mit ein paar Leuten zu sprechen. Aber da sind so viel weniger dann noch interessiert daran. Also wenn du da eine andere Erfahrung machst, das fände ich spannend.
Ja, genau so. Ja.
Selbst wenn man jetzt viel Liebe da reinsteckt, also wir hatten ja letztes Jahr zum Beispiel wirklich ein sehr, ich fand das von der Gestaltung her und von der Usability eigentlich cool, das Hi-Hive, da hatten wir ein Tool, wo das möglich gewesen wäre, aber das hat trotzdem nicht stattgefunden, weil einfach auch die Menschen, die wir gefragt haben, die online teilgenommen haben, haben gesagt, ich wollte dann einfach mal raus, ich wollte mal wieder frische Luft und keine Ahnung.
Ja.
Und da frage ich mich halt, ob man es überhaupt ab, also da fände ich es immer spannend, nochmal zu hören, ob jemand, der immer digital teilnimmt, aus vielleicht irgendwie persönlichen Präferenzgründen, da nochmal was anderes zu sagen würde.
Ja. Also wir haben eine Erfahrung gemacht, die man da vielleicht noch beisteuern kann, auch ich habe mich nicht gemeldet. wir hatten in der Pandemie ein Format ins Leben gerufen aus der Clubhouse-Erfahrung damals. Es gab irgendwie so eine Zeit, ich weiß gar nicht mehr, welches Jahr das war, wahrscheinlich 21 Frühjahr, da war ich irgendwie am Tag 4-5 Stunden in Clubhouse abgehangen, das ist so eine Audio-Plattform, eigentlich so, viele haben gesagt, so ein 24x7 Barcamp. Man konnte halt in Sessions reingehen und zuhören und wollte halt gerade nicht irgendwie zu Hause am Rechner sitzen. Und aus der Erfahrung heraus finde ich, dass man die Plattform, die man nutzt, um Leute hybrid zu verbinden, dass das eine sein muss, die Audio-only funktioniert. Also die mobil funktioniert. Wo ich sage, ich kann nach 5 Runden Sessions aufstehen, mit dem Hund rausgehen oder mich auf die Terrasse setzen, muss nicht die Kamera anmachen und habe eine Audioverbindung zu den Leuten. Und das finde ich, da ist viel dran gescheitert, dass die Austauschplattformen erzwungen haben, dass ich an einem Rechner sitze mit einem Desktop offen und den nehme ich halt nicht mit irgendwo hin.
Mhm.
Ne, und wer mal versucht hat, mit so Plattformen irgendwie, die auf mobilen Telefon, viele sagen zwar mobil geht, die wenigsten haben eine App, viele sind so visuell, ne, dieses Ganze, was man in der Pandemie hat, ich sehe, wo der Andreas gerade ist und kann da hinlaufen, weil er im Grüppchen mit der Anne steht. Das ist schick auf dem Browser, aber das ist so gut wie nicht zu bedienen auf dem mobilen Endgerät.
Ja, das stimmt. Außerdem hättest du immer noch eine Hürde. Es werden mich nur die iOS haben, manchmal nur iOS
oft
haben
auch,
oder iOS und Android, aber dann schon weiter nicht mehr.
Ja.
Und das habe ich dann auch schon mal wahrgenommen, dass ich sozusagen Teilnehmende mir gesagt haben, irgendwie, wir sind jetzt hybrid, nutzen wir jetzt sozusagen ein Produkt aus Seattle, was ja verbreitet ist. Und da sind einige auch alert und sagen so, mein Rechner schafft das nicht oder ich bin da ausgeschlossen und trotzdem muss man sich irgendwie entscheiden. Aber ich denke gerade bei diesen Geschichten, wo die Schwelle doch ein bisschen höher ist, sozusagen die beiden Welten zusammenzukriegen, denke ich, dass das schon wichtig ist, dass man da die wir haben also enorm viel, Clara hat das erzählt, wir haben enorm viel Arbeit da reingesteckt, Aufwand letztes Jahr. Also ein Orga-Mitglied, da heißt auch Simon, der hat sehr viel Zeit reingesteckt, das Ganze mit sehr viel Liebe sozusagen die gesamte Location abzubilden, also richtig physisch nachzubilden. Und dafür, dass dann irgendwie um 21.30 Uhr oder so nur noch zwei Leute irgendwie sich ausgetauscht haben, war das ziemlich dürftig. Also
ja, passt auch an Nutzen nicht am Ende.
Ja. Aber genau das war es ja, was in der Pandemie ja eben war. Du hattest ja gar keine andere Möglichkeit. Du musstest im Rechner sitzen die ganze Zeit. So, und dann warst du auch noch gewillt, so okay, gut, haben wir jetzt Abendessen, Pause sozusagen. Und dann, okay, gab's, ich weiß noch, dass ich mich in so einem so Online-Spiel war das. Das war ganz lustig. Also dann nochmal eingewählt habe. Aber es war ja auch so, alle waren zu Hause gefangen. So. Und die Situation war eben anders. Und das ist halt das, woraus auch diese coolen Plattformen ja entstanden sind, wo du dann eben so als Avatar so durch eine Welt latscht. Also das funktioniert aber eben auch nur, wenn es rein online ist. Und ich finde, das ist das Lessons Learned aus der Erfahrung letztes Jahr, dass eben das HiHive eben auch eine Plattform ist, die eigentlich nur für reine Online-Veranstaltungen ausgelegt ist. Und dann macht es auch Sinn.
Weil aber dann alle auch, drauf sind ohnehin.
Genau, sind alle Programm. Alle drauf und dann sind ist man da auch wenn jetzt das Barcamp rein online wäre, ist man vielleicht auch nochmal gewillt, weil man weiß, alle anderen sind auch online. So, und dann will ich die ja nochmal sehen oder vielleicht Serendipity eben kaffeemaschinenmäßig oder Watercooler Conversation haben können in diesem virtuellen Raum. Aber eben auch wissend, dass die anderen ja auch alle online sind. So. Und auch die Idee, das zusammenzubringen, ich glaube, das ist das wirklich das, was du eben auch sagst, das ist auch mit einem Kiosk oder mit einem separaten Raum, gehen da wirklich welche hin, die dann eigentlich so schön sich nett unterhalten mit einem Bierchen in der Hand. Ja, so. Also sprich, dann hat man eben dieses, was man eigentlich den Anspruch hat, die Onliner zu integrieren, hat man dann eigentlich nicht erreicht. Aber wirklich, vielleicht ist wirklich dann die Lösung total separate Sachen. Für die Onliner dann nochmal ein extra Programm, nur online, vielleicht ein bisschen später, aber dann ist es auch nur für die Onliner so.
Und ich würde es, glaube ich, hart separieren. Also wenn jemand von vor Ort sagt, interessiert mich, will ich mich einwählen. Oder ich habe jemanden gesehen, der
war im Homeoffice. Dann muss man aber so einen Raum zur Verfügung stellen.
Ja, oder er macht es halt mit dem eigenen Endgerät. Ne? Das war bei uns auch die Erfahrung, dass Leute nach der Pandemie, wir hatten im ersten Jahr bei der Lanois Convention sogar Feedback, die gesagt haben, sie finden das blöd, dass wir haben in die Sessionräume, die ja typischerweise beim Barcamp immer halbkreis bestuhlt sind, haben wir bewusst mit Tischreihen bestuhlt, weil wir gesagt haben, bringt Endgeräte mit, idealerweise zwei, irgendwas Laptop-artiges und irgendwie Second Screen, ein Handy, und hatten im Feedback da tatsächlich auch dieses, wir würden irgendwie eine Mauer zwischen den Leuten aufbauen und was ist, wenn die E-Mails machen und so weiter. Mittlerweile gibt es das nicht mehr als Kritik, und das finde ich wichtig, wenn man was Hybrides macht, dass nicht jeder, der sich irgendwie online einklinken will, auf Infrastruktur angewiesen ist, die von den Veranstaltern gestellt wird, sondern ich selber sagen kann, jetzt findet das Spiel statt, ich setze mich irgendwo in ein Eck, WLAN vorausgesetzt, klappe mein Laptop auf und wähle mich da ein. Vorletztes Thema, was ich noch habe, das ist so ein bisschen mein Dauerbauchschmerz bei Barcamps eigentlich seit Anfang an. Und zwar ist man ja bei Konferenzen eigentlich so vom Modus gewohnt, ne, es gibt einen Call for Papers, man hat irgendwie was erforscht oder gemacht, man schreibt ein Paper dazu, man reicht es ein, die Jury sagt, du darfst kommen oder nicht, dann bereitet man Folien vor und aus den Papers machen die Veranstalter ein Konferenzband und den kriegt man, so wie es bei der NoTech lange üblich war, schön als Buch in die Hand gedrückt. Das hat irgendwie zwei Vorteile. Der eine ist, wenn ich meinem Chef sagen will, ich will da gerne hinreisen und brauche irgendwie Reisekostenticket und Hotel, hier ist das Programm, schau, stehen alles tolle Namen drauf, dann hat man das. Und zum anderen hat man so das Gefühl, da ist was rausgekommen. Es ist irgendwie so ein Buch entstanden. Und das ist eigentlich bei Barcamps seit Anfang an als Unkonferenz anders gewesen. Man hat irgendwie ganz am Anfang, würde ich mich jetzt auch gar nicht mehr erinnern, glaube ich, auf Dokumentation erstmal gar nicht viel Erfahrung Wert gelegt. Man hat sich halt in der Session zusammengesetzt. Das Ziel war halt, miteinander zu reden, sich auszutauschen und zu vernetzen. Später kam dann mal so eine Zeit, wo man so sowas Etherpad-ähnliches, mhm. also ja. so gemeinsame Dokumente, wo man reinschreiben kann. Andere Communities haben so Google Docs verwendet. Über die Pandemie ist das auf einmal, dann sind es viel zu Whiteboards gewesen, ne? So Miro, Mural, mhm. Concept Board und so weiter. Mhm. Und irgendwie habe ich aber das Gefühl, was so Dokumentation angeht, das schwimmt alles so. Alle machen das so ein bisschen mhm. anders und von Jahr zu Jahr macht man es wieder anders und so richtigen Ansatz hat man nicht. Also was sind so, habt ihr da Lessons learned oder Schrägstrich vielleicht sogar Good Practices? Also
eigentlich wirklich eher die Erfahrung und ich will dann auch zu Clara gleich rüberschalten, weil, nicht rüberschalten, aber dass du dann mal was sagst zu, aber hast
drück du... Drück auf den Knopf, dass du die schalten
genau, aus. Genau. Will ja schon Regie schalte. Übernehmen, sorry. also wir haben das alles auch mitgemacht, ne? Also die Online, ich bin so in der Zeit dann dazu gekommen, wo diese Online-Pads hatten, dann haben wir auch sowas geschafft, wie so eine inoffizielle Verpflichtung, das schaut mal, dass jemand in der Session irgendwie protokolliert, ne? Der fühlte sich dann so richtig... Häufig waren die so richtig froh. Erst haben sie als Volunteer das gemacht, dann mussten sie es machen, dann haben sie es irgendwie schrecklich gefunden. Und die Protokolle, die daraus entstanden sind, waren nichts wert, weil da stand irgendwie am Anfang der Session, die ersten 10 Minuten ist fast schon so ein Gesprächsprotokoll und danach kam dann irgendwie zusammenfassend nichts mehr. Und das war null verwertbar hinterher. Ne? Und was wir dann später auch alles, diese ganzen Sachen mitgemacht, Google Doc und so weiter, die waren auch halb fertig. Je nachdem, wer es dann halt protokolliert, der Sessiongeber will vielleicht auch es irgendwie steuern, wie seine Sachen, der stellt dann nur die Präsi zur Verfügung, will gar nicht, dass noch darüber irgendwie deliberiert wird. Ist ja schon in der Session so. Hat man ja auch übrigens dann manchmal so Alpha-Tierchen in den Sessions. Das fand ich das nicht unbedingt das, was man sich wünscht für so ein Barcamp, das ist einfach auch Teil davon. Aber wo wir dann hingekommen sind, das ist so der erste Schritt von der Dokumentation, da geht es dann nochmal weiter, da sind wir jetzt schon weiter, sind, dass wir einfach alle Sessions, das ist auch ein bisschen ein Bruch mit dem mit diesem Credo, dass alles sehr vertraulich ist. Mhm. Wir haben halt abgefragt, die Teilnehmenden, seid ihr damit einverstanden, dass die Sessions aufgezeichnet werden und dass sie dann hinterher auch zur Verfügung gestellt werden online. Und seitdem haben wir, ich weiß gar nicht, seit wann genau, aber eigentlich seit der Corona-Zeit auf jeden Fall, schon seit 22, regelmäßig haben wir alle Sessions aufgezeichnet als Videos. Mhm. Und das ist sozusagen der Schritt, der auch heute noch sicherlich hilft, um die Inhalte, also den Inhalten nachzugehen, die auch nach wie vor aufzubereiten. Aber das ist so der erste Schritt, wo wir ganz bewusst gesagt haben, wir wollen zumindest eine Videoaufzeichnung. Ob die dann immer geguckt wird, ist eine andere Frage. Alle sagen doch, dann, ich kann es nochmal gucken, mal, ne? Aber ja, das ist das Übliche halt mit solchen.
Das heißt, ihr macht so Recording by Default, also Sessions werden aufgezeichnet und wenn jemand sagt, will ich nicht, dann kann man sagen, so Opt-out. Also
genau, und es gibt eine kurze Zeit dazwischen, sozusagen ein paar Wochen, 2, 3, 4 Wochen, bis wir es so alles schneiden. Also eigentlich trimmen wir die Geschichten nur von vorne und hinten, dass das dann erst veröffentlicht wird, sodass das quasi niemand irgendwie sich da auf den Schlips getreten fühlt.
Aber ein spannendes Learning finde ich dabei schon auch nochmal, dass wir hatten auch mal eine explizit nicht aufgezeichnet, also eine Session, die nicht aufgezeichnet werden sollte und die vor Ort sein sollte, nur vor Ort und die hat da dann quasi nichts stattgefunden. Ne? Also wir hatten einen eigenen Raum dafür, weil wir dort ja auch keine Technik gebraucht hätten. Ja. Und da ist dann
Achso, der Offline-Raum.
Der berühmt-berüchtigte Offline-Raum.
Ja. Weil das aus dem Feedback von dem Jahr davor kam, dass man sagte, okay, ich möchte jetzt eben, dass es gerade nicht aufgezeichnet wird, ich möchte auch keine Online, ich möchte dann einen Workshop haben, den ich halten kann und die Leute frei reden können, ohne dass sie sich da aufgenommen wird. Und und dann ist niemand zu der Session gekommen, ne?
Ja, also das war so ein bisschen dieses Safe Space Ding, wo ich persönlich auch, also ich nicht grundsätzlich den Begriff in Frage stellen muss, aber wo ich merke, dass ich immer so denke, oh ja, was ist das immer mit diesem Safe Space, ne? Also die Frage ist ja, wer interessiert sich jetzt für die Inhalte, wer möchte daran teilnehmen, was wird da gesagt? Also da ging es ja auch, ich weiß, dass im letzten Jahr im Barcamp war, hatten wir eine Person, die irgendwie sehr dieses Thema hatte, sie möchte jetzt irgendwie nicht irgendwas über, also sagen in einem aufgezeichneten Setting, was irgendwie mit ihrem Unternehmen verbunden sein könnte. Das weiß ich noch. Fair enough. Nur sie hat, glaube ich, gar nicht, also sie hat dann natürlich auch nicht viel teilgenommen, Also ich habe sie zumindest nie aktiv so richtig erlebt in den Sessions. Ich weiß nicht, ob sie jetzt so viel gesprochen hätte, wenn ja. jetzt das nicht gewesen wäre. Ne?
Also wir hatten es bei der einen, die wurde interviewt. Also die war wirklich Teil der Veranstaltung. Sie wollte aber einfach, ihr Name war okay, aber sie wollte nicht, dass die Firma genannt wird. Ja. Und das haben wir beachtet. Ja, das ist da, und dann hat sie einfach den Firmennamen nicht genannt selber und dann ist ja auch okay. Ne? Und solche Sachen, natürlich kriegen wir auch mal Anfragen von solchen Sachen, die beachten wir natürlich und dann kann man das ja auch bedenken. Vielleicht der Vorteil ist auch eben, wenn man das aufzeichnet, ist, dass man ja jetzt heutzutage das eben dann auch transkribieren lassen kann und dann von der KI zusammenfassen kann. Und ich denke, das ist der Weg, der dann ja auch dorthin geht, denn wirklich, letztes Jahr hatten wir dann noch in letzter Minute ein Miro-Board extra für jeden Sessionraum aufgesetzt und ja, da wurde nichts dokumentiert.
Aber wir haben, glaube ich, auch nicht so wahnsinnig viel Wert darauf gelegt, dass die Leute...
Das ist wohl richtig. Wir haben die auch nicht extra dazu gesagt, so macht bitte, schreibt bitte oder jemanden dediziert dazu verpflichtet. Ja. das ist schon richtig. Allerdings auf der anderen Seite, naja, heutzutage mit Gen AI dann das zu transkribieren und zusammenzufassen.
Aber es ist ja immer trotzdem ein bisschen was anderes und ich glaube, da war wieder der Punkt, das Tool wurde zur Verfügung gestellt, aber das Tool alleine läuft halt nicht. Ne? Ja. Also klar, du brauchst das ist wieder Kommunikation, Tool, Implementierung, du musst die Leute irgendwie da überhaupt aktivieren.
Ja, und ich finde, also wir können in Shownotes packen, ich war beim Jöran im Podcast, da haben wir ein bisschen über KI-basierte Doku gesprochen. Ja. Ein großer Unterschied zu dem Ansatz der Etherpads war, wenn ich das Etherpad in der Session offen hatte, habe ich live sozusagen in die Köpfe der anderen Leute schauen können, weil ich sehe, was ist denn wichtig, was schreiben die auf. Mhm. Ne, während so eine KI-basierte Dokumentation ja immer hinterher entsteht, da kann ich gar nicht mehr hinfassen sozusagen, nicht drauf reagieren. Viel Information wird ja auch im Chat geteilt oder so. Oder jetzt heute schreibt sich halt jeder in sein Notizbuch und das landet dann auch nicht in der Dokumentation. Ne? Also das finde ich auch noch ungelöst, wie man das dann sozusagen zusammenführen kann.
Wobei, das ist jetzt weniger ERFA sozusagen, sondern mehr Zukunftsmusik. Da hatte ich auch jetzt noch gedacht, Clara sagt noch was dazu, quasi Teil des Orga-Teams haben dann irgendwann auch sich zusammengefunden und gesagt, wir müssen mal unsere Erfahrungen, nicht nur aus der Orga, so intern, sondern alles, was sozusagen auch noch, also im Grunde alles ist ja relevant auch irgendwie für die Teilnehmenden, dass wir das irgendwie dokumentieren, was ja auch ein Thema ist, nicht nur die Dokumentation der Sessions, sondern die Dokumentation der Orga, aber eben auch die Dokumentation der Sessions. Und da haben wir in der Gesellschaft Wissensmanagement ganz vorbildlich und da gehört klar, ganz klar mit zu den Menschen, vor allen Dingen aber auch jemand, der jetzt nicht dabei ist, nämlich oder zwei Leute, die nicht dabei sind. Ich nenne die jetzt nur mal exemplarisch. Der Martin Harnisch, der ist auch Teil des Orga-Teams und der Florian ist ja auch Teil des Orga-Teams. Florian Schmul. Und die haben zusammen mit der Clara haben die ein Wiki gestartet und das war auch Ergebnis. Vielleicht kannst du was zu erzählen, wie das auch entstanden ist. Also auch im Hinblick auf das Knowledge Camp, ne?
Naja, es geht natürlich schon auch immer darum, gerade was wir jetzt ja auch hier machen, ne, so ein bisschen mal das Wissen zusammenbringen, was sich gesammelt hat über die Jahre. Und das war halt auch, also bei der GFM so, ne, wir haben das GKC Jahr für Jahr organisiert. Und ja, momentan haben wir das Glück, dass wir einen relativ stabilen Kern von dem Orga-Team. Und dadurch müssen wir den Wissenstransfer nicht so dokumentieren und nicht so explizieren. Aber tatsächlich ist ja die Frage, wenn, also in dem Moment zum Beispiel, wo du nicht mehr dabei warst, war sofort klar, okay, müssen wir nochmal anderes Skillset aufbauen, was die ganze Techniksache angeht. Und genau diese Aspekte, dass wir da ein bisschen besser werden und da kam eben, war ganz klar, okay, wo ist unser Wiki? und du weißt natürlich wiederum besser, dass es auch da schon mal ein Wiki gab. Aber jetzt gibt es eben ein neues Wiki, wo wir gesagt haben, also das wäre unser erster großer Use Case einfach, dass wir das ganze Orga-Thema und auch natürlich auch die Inhalte des GKCs mal ein bisschen besser an einem Ort zusammenbringen und da sowohl eben unsere Learnings reinfließen können, wie auch sozusagen die, was wir inhaltlich wann wo gemacht haben. Und
ihr habt es erwähnt, wenn es einen Wechsel gibt im Orga-Team, ich finde bei so Prozessen, die man selber nur einmal im Jahr macht, ist das oft nach einem Jahr schon wieder so weit weg, dass es für einen selber hilfreich ist, einfach eine Master-Checkliste zu haben, wo alles drinsteht. Ne?
Auf jeden Fall. Und Fun Fact, also wir machen zwar die Lessons, aber die Lessons dann auch zu nutzen in dem Moment, wo man wieder startet.
Ja.
Das ist die andere Lessons. Also die Learnings, da arbeiten wir noch dran, dass wir das...
Das ist Lesson documented, nicht Lesson learned.
Richtig, genau. Also das ist schon sowas, wo man, glaube ich, immer kann halt immer noch mal ein bisschen besser werden. Ich habe noch einen Punkt, der mir vorhin durch den Kopf ging, als du von den Menschen gesprochen hast, die die Session geben. Und also ich finde, da ist nochmal so ein Punkt, gerade bei so einem, also gerade wenn man so eine Historie hat wie das Barcamp jetzt bei uns, da gibt es, finde ich, schon die Problematik, dass es auch immer wieder dieselben Menschen sind, die die Sessions anbieten. Und ich merke zumindest, dass da mein Ehrgeiz wäre, dass wir da auch schaffen, die Menschen, die neu dazukommen, noch ein bisschen stärker da damit in eine aktive Rolle zu bekommen. Also da ist das jetzt sozusagen nichts, wo ich schon auf eine, wo ich sagen könnte, das hier ist unsere Lessons, die wir euch mitgeben. Aber es ist zumindest was, wo ich noch bisschen drauf rumdenke und wo ich eine Ehrgeiz hätte, das noch ein bisschen wieder so eine Aktivierung oder auch eine Offenheit weiter zu bekommen, weil ich das schon gerade beim GKC selber beobachte, ne? Dass ich denke, ja, also es gibt so ein paar Namen, die sind einfach immer da und ich will gar nicht die, also ich will die Menschen natürlich nicht kritisieren dafür, dass sie immer wieder bereit sind, ihr Wissen zu teilen, das ist ja super. Nur gleichzeitig hat das natürlich dann auch was, die haben eine professionelle Art dabei, die sind da sehr, ne?
Wiederholungstäter.
Ja, sie sind aber souverän und das ist halt total stark, aber gleichzeitig brauchen wir auch die neuen Inputs, die neuen Ideen und auch zum Beispiel dieses, dass ein Barcamp nicht nur bedeutet, ich erzähle euch jetzt was, sondern ich frage euch jetzt
eine
was.
Frage reicht.
Ja. Und irgendwie, und das tatsächlich, dafür braucht es ja irgendwie auch wieder Vorbilder oder, genau, und das ist deswegen nicht was, wo wir noch, also wo ich finde, wo wir auch wieder besser werden können oder wo wir noch was zu lernen haben, wie wir da nochmal so eine Aktivierung noch besser reinkommen.
Planen in die nächste Version Lernneues Barcamp Leitfaden die ursprünglichen Barcamp-Regeln reinzubringen von 2004-05, die waren an den Fight Club angelehnt.
Ja.
Und da ist eine Regel, wenn du das erste Mal auf einem Barcamp bist, musst du eine Session halten.
Ja.
Und die fand ich eigentlich ziemlich cool, weil man hat ganz oft mit so Leuten zu tun, ja, ich komme jetzt mal und ich schaue mir das mal an und so weiter.
Ich trau mich
ja, und
nicht,
gerade ja. Die, die jetzt neu sind, bringen vielleicht ganz neue Blickwinkel ein. Ne? Deswegen finde ich das sehr gut.
Ja, wobei ich ja tatsächlich da war, wo ich immer gesagt habe, irgendwie ich, das war die erste das erste Veranstaltungsformat, wo ich dann auch Lust hatte, mal beizutragen. Habe generell zwar auch wenig beigetragen, dann später in der Orga sowieso ja nicht mehr. Das ist ja auch eine verbreitete Krankheit im Bereich Orga, dass man da nicht so viel machen kann, auch bei anderen Barcamps. Aber so ein ganz kategorisches, du musst nicht. Ich finde schon dann den Ansatz, der ja auch im Raum steht, in der Orga, Mentoring und Leute so ein bisschen zu unterstützen. Also nicht, du
Aktivierung.
Musst so, einmal warst du dabei, jetzt musst du.
Ja, zwingen als harte Regel
so,
würde ich das auch nicht.
Weißt du, so,
aber so
sozialer
in
Druck.
Richtung Schubsen zu sagen, es ist,
ja,
es ist
genau
vielleicht erwünscht
Schubsen.
Oder
genau.
Man hilft Leuten
ja,
dabei. Ne?
Ja, genau das mit dem Schubsen, genau, da muss man eben gucken. Ne?
Samt Schubsen.
Wir tragen dich auf einer Sense in den Raum.
Also im Englischen nennt man das ja dann Enablement.
Genau, einmal auf die Bühne bringen, quasi. Genau. Wenn du auf der Bühne bist, dann merkst du schon, es geht.
So, ich schiele auf die Uhr. Unser Zeitbudget ist leider schon wieder zu Ende. Ich glaube, ich habe das Gefühl, wir können noch eine Stunde über Erfahrungen sprechen.
Ja.
Ich wollte aber als letzte Frage nochmal an euch stellen. Das nächste Knowledge Camp ist ja schon geplant. Ne? Wir sind jetzt hier im Juni 2026.
Die Getränke sind schon bestellt.
Die Getränke sind schon bestellt. 8. 9. Oktober ist der Termin. Link packen wir in die Show Notes.
Ja.
Was wird uns da erwarten? Also was macht ihr wie immer? Was ist vielleicht neu? Was ist das Thema? Vielleicht machen wir da nochmal so eine Runde. Was sind so eure Highlights in Bezug auf Knowledge Camp 2026?
Ui, ich bin sogar als Chefanstupser, nenne ich mich mal, weiß ich gar nicht so viel, was wir alles wirklich machen. Wir haben viel im Gespräch. Also grundsätzlich erstmal so, wir sind wieder, wie schon mehrmals erwähnt, in Berlin im Fritz Forum. Das ist in der Friedrichstraße 23. Das ist mitten in Berlin. Da sind wir jetzt auch schon das vierte Mal da. Das ist, wie gesagt, tolle Räume. Und Thema ist KM in the AI Era, also im Zeitalter der KI. Da ist sozusagen das ganze Feld zwischen Sinn und Unsinn von Wissensmanagement im Zeitalter der KI oder umgekehrt auch was macht KI für einen Sinn, ne? Das ganze breite Feld. Und wir sind wieder, haben wieder 7 Räume, die wir weitgehend, einen Raum werden wir, haben wir noch ein anderes Format, das ist quasi so eine Anveranstaltung, Teil des Knowledge Camps in dem Sinne, als dass es eben auch 45 Minuten Slots gibt es wie bei den Barcamp Sessions. Das ist kuratiert, also ein Programmteil. Alles andere wird wieder Barcamp sein. anderthalb Tage. Wir fangen halt immer Mitte des Tages an, damit alle ankommen können. Was machen wir neu? Ja, da gebe ich mal weiter einfach, dass ich jetzt nicht so viel erzähle.
Genau, vielleicht übernehme ich dann. Also was machen wir neu? Also wir werden auf jeden Fall das, was wir heute ja auch diskutiert haben, diese Sache, wie können wir Abendprogramm für Onliner gestalten und eben wer möchte dann eben das auch unterstützen oder encouragen, dass eben man dort auch mit den Onlinern in Kontakt treten kann, also die Möglichkeit bieten, gedacht vielleicht so an einem Kiosk oder einen extra Raum oder wie auch immer. Das wäre auf jeden Fall neu, aber eben nicht mehr so eine ganze Online-Welt. Mhm. Also das braucht es nicht mehr. Und das ist wohl aus der Erfahrung dahingehend. Sonst haben wir jetzt Neues extra. Nee, machen wir es in bewährter Form. Ne, das, was wir dort haben, wir werden wieder ein vegetarisches Catering haben. Also das ist auf jeden Fall. Wir haben auch den Raum daneben. Das ist der für die Abendveranstaltung vor Ort. Der ist eben auch schon gebucht. Das ist total super. Und dort werden wir auch Selbstverpflegung machen. Neu.
Also ich glaube in dem Sinne neu, also was noch, ich bin ja wie gesagt auch in einer Doppelrolle, weil ich noch mit im Beirat bin und der Beirat hatte schon auch überlegt, ob er da noch in irgendeiner Weise mal ein bisschen präsenter auch auftreten kann. Also wir werden es jetzt wahrscheinlich einfach, weil nicht so viele Beiratsmitglieder vor Ort sein können, schaffen jetzt wirklich einen ganz eigenen Raum zu gestalten. Das war eine Zeit lang eine Überlegung, aber es gibt auf jeden Fall noch so ein paar Ideen, ob wir vielleicht Plakate gestalten, wo so ein bisschen angeregt wird.
Ein Stand?
Genau, sowas. Mhm. Also dass zumindest der Beirat auch ein bisschen sichtbar wird. Das ist was mir halt persönlich als Beiratsmitglied auch wichtig ist, weil ich mich von Anfang an gefragt habe, okay, was können wir als Beirat überhaupt leisten? Wofür sind wir hier?
Ja, Beirat der Gesellschaft für Wissensmanagement.
Ja, danke, ja, genau. Und das ist auf jeden Fall was noch ein bisschen neuer dazu käme. Mhm. Und ich hatte gerade aber noch mal eine Idee, die mir jetzt wieder... irgendwas war gerade noch...
Wir werden dieses Mal auf jeden Fall eine andere Moderatorin haben. Mhm. Genau.
Ah, jetzt weiß ich es wieder. Das Onboarding. Ah, ja. Also genau, ja, das stimmt, Onboarding richtig. Ist nicht komplett neu, aber wir haben letztes Jahr eben das erste Mal so ein Onboarding-Call gemacht vor dem Camp für die Menschen, die jetzt digital oder gegebenenfalls dann auch analog vor Ort sind, aber vorher eben schon mal ein bisschen hören können, okay, wie ist so der Vibe, was können sie erwarten? Und das wollen wir schon auch noch ein bisschen ausgestalten vor Ort, weil gerade dieses Thema, wann biete ich eine Session an und so, dass man da nochmal ein bisschen die Leute eben einfach denen ein bisschen Infos gibt so und die eigene Erfahrung erzählt und eben nochmal ein bisschen das so runterdampft, dass da nicht so eine riesen Erwartungshaltung ist von wegen, weil wie viel Inhalt man da so mit reingibt, sondern dass es eher um einen Teilgeben ist. Ne?
Motivieren.
Genau, also ja. das ist was mir immer, also was das ist so ein Lieblingsthema von mir auch noch, dieses Thema Onboarding, die Leute mit an Bord nehmen, die neu sind, weil ich das schon auch immer selber noch kenne, wenn man irgendwo so da hinkommt, auf so eine Veranstaltung, man hat das Gefühl, alle anderen kennen sich schon. Beim GKC finde ich das auch besonders stark. Ich nenne es mittlerweile selber ja so ein bisschen klasse. Treffenmäßig, weil man sehr viele kennt, aber gerade wenn man dann eben doch eher neu ist, dann ist das halt auch ein bisschen einschüchternd, dann weiß man nicht so richtig,
kann
okay.
Kann abstoßen, wenn man das Gefühl hat, alle anderen sind schon Best Buddies.
Ja, genau, und da stellt man sich ja nicht einfach so dazu, ne, ja, und ja, ja. Dass man da eben so ein bisschen einen Anlaufpunkt hat und dann sich da vielleicht connecten kann mit denen, die auch neu sind und oder so. Also das,
und schön zu sehen ist, dass es auch immer wieder neue gibt. Also ja, es gab einige neue, die eben von dem Barcamp-Format noch nicht gehört haben und die dann eben zu bringen, dass man, dass die der Sessiongeber ist, das ist das, was wir auf jeden Fall unterstützen und weiterführen.
Also das würde ich sagen, noch ein bisschen ausbauen. Sozusagen neuer im Programm ist so das Thema ein bisschen, also an Bord holen, noch ein bisschen besser gestalten und da ein bisschen Anlaufpunkte.
Sehr schön. Da würde ich sagen, danke ich euch, dass ihr euch heute Zeit genommen habt, in den Podcast zu kommen, eure Erfahrungen zu teilen. Vielleicht bringe ich als neue Idee, ein Podcast-Studio mit aufs GKC mitzubringen. Ja, dann können wir sozusagen den Recap machen, wie es denn dann geklappt hat. Ich habe mitnotiert, ne, 6 Monate vorher, ihr habt die Location, ihr habt das Thema. Also alle Ampeln auf grün. Das heißt, ich wünsche euch viel Glück und wir sehen uns dann spätestens im Oktober in Berlin.
Ja, danke dir, Simon, für die Einladung und dass wir immer die Chance hatten, darüber zu sprechen.
Auf jeden Fall. Vielen Dank, Simon.
Gerne. Ciao.
Ciao. Ciao.